richtig Masse.
Und da sind wir wieder. Wir haben es geschafft. Wir hatten ja versprochen, dass wir die AFC West nochmal in vernünftiger Qualität aufnehmen. Und wir haben das Gefühl, dass wir das technische Problem langsam in den Griff kriegen. Oder, Tobi?
Auf jeden Fall. Ich habe mich gestern hingesetzt und mir die Folgen nochmal kurz angehört bzw. reingehört und unter anderem wegen dieser Sonderfolge. Und die erste Folge war ja Totalausfall. Also, ne? Du warst relativ laut und mich hat man gar nicht gehört. Das hat gehallt. Das war alles mies. Dann habe ich mal ich weiß gar nicht mehr, welche es war, Tour or Bust, glaube ich, Folge reingehört, also in die AFC East. Das war schon besser. Und dann halt aber nochmal in die vom vergangenen Dienstag, also die AFC South-Folge. Oh, da war ich begeistert. Ne? Also wir waren gleich laut. Ja? Also die Tonqualität war auch ungefähr identisch, aber vor allem die Lautstärke war gleich. Und das hat gut gepasst. Also
Also.
ich will nicht sagen überragend, aber auf jeden Fall, wenn man sich also die Steigung der Qualität anschaut, die Steigung ist überragend. Die Qualität vielleicht noch nicht, aber die Steigung ist überragend.
Die inhaltliche Qualität ist ja durchgehend
Ja,
überragend.
die ist ja außer die erste Frage. Deswegen machen wir die ja jetzt auch noch mal.
Auch da waren wir beide gerade im Vorabgespräch gerade überrascht, wie wir diese erste Folge vorbereitet haben. Also von der Struktur her und also ich kann nur sagen, mir war es gar nicht bewusst. Ich hätte gedacht, dass die eigentlich relativ ähnlich abgelaufen ist. Meinen Notizen zufolge ist sie das aber nicht.
Das Ding ist, jeder hat so sein Ding gemacht und dann haben wir angefangen mit den Google Docs und uns gegenseitig die jeweils anderen Notizen angeschaut und ich glaube, das war der Grund, warum jeder von uns ein, zwei Sachen verändert hat, damit es passt, damit jedes Team gleich vorbereitet wird. Und wir haben ganz andere Schwerpunkte gelegt. In der ersten Folge, als ich kurz reingehört habe, hast du irgendwas erzählt und bist noch nie auf den Draft eingegangen und ich dann, ja, aber sie haben ja auch über den Draft hingeholt und du dann, ja, da komme ich ja gleich zum Draft. Und ich, ah, okay, sorry. So, ne? Und dadurch, dass wir jetzt die gleiche Struktur haben, weiß ich, dass wenn du bei Free Agency noch nicht den O-Liner erwähnst, der gedraftet wurde, dann kommt der wahrscheinlich noch. Also, aber in dem Fall hat man sich halt gegenseitig an dort ein Bein gestellt und das ist nicht zielführend, würde ich mal so behaupten. Ja.
Ja, aber es ist eine Erfahrung und jeder unserer Hörer lernt, glaube ich, mit uns. So
Ja,
kann man es, glaube
und
ich,
an
so kann man
jeden,
es vielleicht formulieren.
der für diese Pilotfolge uns einen Stream geschenkt hat, indem er sich die Hälfte gegeben hat, danke. Ja, danke.
Ja,
Falls die Ohren
das,
geblutet
ich
haben
bin auch
sollten
über.
und I'm sorry about that.
Ich bin auch immer noch über die. Also, wenn man sich anguckt, sozusagen, wann diese Folgen geguckt werden oder gehört werden, die Menschen gucken das ja von Anfang durch. Das heißt, die hören tatsächlich am Anfang wirklich die Pilotfolge und dann erst die anderen, so nach und nach, als wenn sie dieses Abgespielzeichen überall haben wollen, dass sie es alles gehört haben. Und dann. Ich bin gespannt. Ich müsste mir das jetzt noch genau angucken. Also ich hätte uns nach der Pilotfolge nicht nochmal eingeschaltet.
Ja, also vielen
Muss.
Dank. Also ich denke mir gerade so, ich höre mal Podcast beim Rasenmähen, weißt du, und wenn ich dann unter anderem, wenn ich dann diese Pilotfolge gehört hätte, hätte ich mich gar nicht gehört. So, dann wäre der Rasenmäher einfach
Ja,
lauter
genau.
gewesen. So. Was hat er gesagt? So, das,
Ja.
ja. Da
Das
machst du lauter
ist
und dann schreit
einfach
Torben
nur
dir ins
spannend.
Ohr. Ja.
Ja, genau. Das war auch, das zu schneiden war halt auch ungefähr so. Ich selber habe mich die ganze Zeit angebrüllt und bei dir musste ich immer lauter machen. Aber je lauter ich das dann gemacht habe, dann irgendwann, wenn du so eine Tonspur halt richtig laut machst, ja, dann wird sie halt undeutlich.
Ja.
Und es war, ja, deswegen machen wir diese Folge als Sonderfolge an einem Donnerstag. Sie wird heute auch noch online gehen. Ich freue mich drauf, deswegen, wir machen sie ein bisschen kürzer als sonst. Das können wir, glaube ich, schon sagen. Es werden, glaube ich, keine 2,5 Stunden. Wir werden nicht, in dem Fall nicht über die GFL und die ELF reden, weil es ist jetzt von Dienstag bis heute nicht so viel passiert. Aber in der NFL ist was passiert. Und deswegen, was wir noch nicht gemacht haben, herzlich willkommen zu Football Quark
Herzlich willkommen.
AFC West.
Nachdem ihr unserem Selbstbashing jetzt geschlagene 4 Minuten zugehört habt und unseren Danksagungen dafür, dass ihr das ertragen habt, was wir in der ersten Folge abgeliefert haben, in der Pilotfolge. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ja, NFL News, du hast es schon angesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, was du sagen möchtest. Hau raus.
Wendell Cobb spielt nicht mehr für die, ich finde auch witzig, dass er Kopp heißt.
Aber falsch geschrieben. So ein Kind, was Kopp in der Schule schreibt und dann,
Ja, richtig
Herr
so,
Lehrer, wie
Kopp.
schreibt man Kopp? Nicht so.
Richtig, einfach
Einfach
nicht
nicht mit
so.
Doppel-B.
Richtig.
Naja.
Ist für einen Sechstrunden-Pick zurück nach Green Bay gegangen. Und ich muss halt sagen, ich freue mich einmal dafür, dass die Texans noch einen Pick dafür gekriegt haben. Einen Sechstrunden-Pick finde ich okay. Das Randall Cobb ist für mich aber ein Spieler. Innerlich ist der für mich nie von den Packers weggegangen.
Das stimmt. Weißt du, was sie
Also.
hätten machen müssen? Nach diesem ganzen Rodgers-Drama. Im Prinzip machen wir uns nichts vor, das war doch ein Geschenk für Roger. Eigentlich hätten sie Randall Cobb so eine
Ja.
Schleife umbinden müssen, ihn in so ein Paket
Ja.
setzen vielleicht und Welcome back, Aaron. Und zack, hier hast du dein Randall. Viel
Richtig
Spaß.
so. Jordy Nelson können wir dir jetzt nicht mehr
Der
geben,
ist zu
deswegen kriegst du
alt.
jetzt ihn.
Deswegen kriegst du jetzt
Ja.
Randall Cobb. Ja, sehr
Ja.
schön. Hat mich auf jeden Fall auch gefreut und es passt einfach thematisch so gut zu Dienstag. Also von unserer letzten offiziellen Folge zu dieser Sonderfolge ist etwas passiert, was einfach perfekt von der letzten offiziellen Folge an die Sonderfolge anknüpft, weil wir letztes Mal noch gesagt haben, die Söldnertruppe Houston, wenn man sie so nennen möchte, und einer dieser Söldner war halt Randall Cobb, wird es irgendwie schaffen. Ich muss jetzt überlegen, ob ich dem noch eine Niederlage klaue. Ich glaub, dafür ist Cobb dann doch nicht ausschlaggebend genug und dieser Veteran Running Back Room der Texans plus Cooks, das reicht noch. Ich lasse ihn mein Rekord, den ich ihnen gegeben habe, aber es ist schon bezeichnend auf jeden Fall für die ganze Raiders Season.
Richtig, man muss jetzt noch sehen, also wenn Watson noch geht, dann haben sie jetzt noch Cooks, den sie irgendwie vertraden können und dann vielleicht noch Cunningham.
Fairtraden. Ja, dann so ein
Ja,
Siegel auf die Mütze. Fairtrade
das ist
von
so
ökologischen Biobauern.
Ja, Fairtrade, also mein Fairtrade ist natürlich als Verb geschrieben mit VER vorne. So, das ist so, ja. Also vielleicht, das könnte jetzt ein Meme für Social Media werden. Fairtrade oder Fairtraden?
Ja, vielleicht überlege ich mir was. Mal schauen.
Ja.
Okay. So, aber das.
Auf jeden Fall.
Viel mehr ist nicht passiert, würde ich sagen. Ne? Also, oder hast du noch irgendwas? Ich habe eigentlich soweit nichts. Ich meine, wie gesagt, es ist ja auch nicht so viel klar. Rogers Statement war schon heftig. Da hat er nochmal so ein bisschen aufgeräumt. Aber ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit der AFC West again. Und ja, sonst haben wir immer angefangen. Ich mit dem viertplatzierten Team, du mit dem dritten, ich dann das zweite, du das erste. Aber ich hätte gerne meine Chargers. Deswegen fängt heute Torben an mit dem viertplatzierten Team. So, Sprachdurchfall. Die Denver Broncos. Was möchtest du uns
Ich bin
erzählen
auch
über
ganz,
dieses ominöse
ich
Team?
bin, ich bin richtig, bin richtig aufgeregt. Normalerweise kann ich dir erst immer eine halbe Stunde zuhören über das erste Team
Das
und
stimmt.
kann dann
Mal
so
gucken, wie
langsam in
lange
den
du über das
Flow kommen
erste
und
Team
zu.
redest.
Ja, wahrscheinlich ist es jetzt einfach so, dass es am ersten Team liegt, dass man halt ein bisschen zu viel quatscht. Aber wir fangen einfach mal an. Die Denver Broncos waren Vierter, waren Viertplatzierter im letzten Jahr, hatten einen 5-11-Rekord. Und ja, sie haben ein Quarterback-Wechselspiel der Gefühle gehabt. Sie haben Teddy Bridgewater dafür geholt. Das können wir jetzt einfach schon mal sagen. Wir versuchen das hier einfach so ein bisschen, die Offseason so ein bisschen zu rekapitulieren. Sie haben gesagt, okay, Drew Lock, den müssen wir irgendwie absichern. Wir holen Teddy Bridgewater. Wir müssen unsere O-Line in irgendeiner Form eine Tiefe geben. Mit Bobby Macy und Cameron Fleming haben sie das, glaube ich, geschafft. Wo ich sage, wo sie einen Step gemacht haben, ist auf der Cornerback-Position, weil sie halt einmal Ronald Darby geholt haben und weil ihnen dann noch Kyle Fuller von den Bears in die Hände gefallen ist. Die Bears haben Kyle Fuller, glaube ich, gecuttet und die Broncos haben sich gesagt, unter Vic Fangio, unter dem Kyle Fuller ja auch schon mal gespielt hat, den holen wir, der macht uns sofort besser und das ist für mich. Ja, normalerweise ist immer ein Quarterback das beste Signing. In dem Fall würde ich aber sagen, für die Broncos ist Kyle Fuller das beste Signing. Einfach, ich feiere Teddy Bridgewater, das kann man auch so sagen. Aber, also ich finde ihn besser, als er gemacht wird. Aber Kyle Fuller ist schon jetzt in der Secondary, hebt die Secondary, glaube ich, nochmal auf ein anderes Level.
Respektables Cornerback-Duo, ne? Fuller Darby. Wirft
Definitiv. Und
den
dann.
Draft-Pick nochmal in ein anderes Licht. Mit Surtain.
Genau. Richtig, und das finde ich halt, wir können das ja so ein bisschen, also die Offseason an sich mal ein bisschen betrachten. Gedraftet haben sie halt Patrick Surtain in der ersten Runde. Da kann man jetzt sagen, okay, warum haben sie keinen Quarterback genommen? Ich finde Surtain als ersten Pick aber super. Also ein Cornerback, man hat jetzt festgestellt natürlich, dass Cornerbacks irgendwie doch immer ein Jahr brauchen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mit Darby und Fuller auch noch zwei erfahrene Cornerbacks da zu haben, damit man Surtain vielleicht auch das Jahr geben kann. Von daher sehe ich das eigentlich ganz entspannt. Also ich würde das gar nicht kritisieren, dass sie in der ersten Runde einen Cornerback genommen haben, wenn ihnen denn kein Quarterback gefallen hat.
Ja, das war vielleicht die
So,
größte
so.
Überraschung, ne?
Genau, das war, glaube ich, die größte Überraschung. Javonte Williams als Running Back sehe ich persönlich, bin ich gespannt, weil sie haben Philip Lindsay verloren. Ja, ich glaube, dass Javonte Williams persönlich das irgendwann diesen Running Back Room übernehmen wird von Melvin Gordon. Weil sonst würde man, glaube ich, nicht so hohe Draft-Ressourcen in ihn reinstecken. Ansonsten haben sie, würde ich sagen, okay, gedraftet, haben noch einen Offense Guard genommen, zwei Safeties geholt für die Tiefe, Jonathan Cooper als Linebacker von Ohio State geholt. Das war alles in Ordnung, aber hervorheben würde ich halt Javonte Williams und Patrick Surtain. Das ist jetzt nicht wirklich kreativ, weil sie erst bei Picks waren. Ich halte es aber, dass sie insgesamt eine okay Offseason hatten. Wenn man einfach sieht, wen sie gehalten haben. Sie haben mit Justin Simmons einen der besten Safeties gehalten. Kareem Jackson ist auch noch da. Shelby Harris wird, glaube ich, unterschätzt. Und Tim Patrick haben sie auch verlängert. Also das ist für mich, da haben sie ihren größten Need in der Offseason erfüllt. Sie haben ihre Right-Tackle-Position, glaube ich, verbessert mit Bobby Macy und mit Kyle Fuller einen sehr guten Corner geholt, mit Ronald Darby einen guten Corner geholt. Also von daher würde ich sagen, für die Offseason an sich gibt es für mich erstmal eine 2, wenn ich Noten geben müsste. Wen ich hervorheben möchte, ist Drew Himmelmann. Einmal von Illinois State. Der ist 6 Fuß 10 groß als O-Liner. Hat verdammt lange Arme und das ist ein Projekt.
Spielt
Das
Tackle
könnte
oder
so einer
Guard?
sein wie
Tackle wahrscheinlich dann, ne? Wenn er
soll,
lange
soll
Arme hat.
Tackle, soll, genau, soll Tackle spielen. Das könnte so ein Projekt sein wie Ben Bartsch. Der hat natürlich noch ein hohes Pad-Level und das ist natürlich immer die Frage, aber der bringt viel mit, was man jemandem nicht beibringen kann. Also entweder hast du lange Arme oder du hast eben keine langen Arme. Also und vielleicht, wenn der ein, zwei Jahre Zeit bekommt im Practice Squad und dann vielleicht irgendwie als dritter String O-Liner, könnte das vielleicht einer sein. Und das sind für mich immer noch die besten Geschichten, wenn so einer sich irgendwie durchsetzt. Also das ist für mich immer noch ein bisschen Hero Ball.
Ich finde auch immer, was erwarten denn die Leute? Also es hat einen Grund, warum Spieler irgendwie später gedraftet wird. Ne? Also das ist doch nicht, selbst in der ersten Runde kannst du nicht unbedingt erwarten, dass das sofort eine All-Pro-Season wird. Ja?
Ja.
Was erwartet man immer? Also natürlich muss sich ein Spieler entwickeln. Und gerade wenn es so ein Projekt ist, wie du gerade beschrieben hast, ne, dann kannst du nicht erwarten, dass das ein Day-One-Starter ist, um Gottes Willen. Das wäre ja auch irgendwie, würde ein sehr schlechtes Licht auf deine aktuellen Spieler werfen, die schon
Ja,
länger dabei
eben.
sind, wenn einfach ein Late-Round-Pick oder Mid-Round-Pick oder selbst ein Second-Round-Pick sofort Starter ist. Also dann hast du wirklich ein Riesenloch. Ne? Gut, ein Second-Round-Pick, ne, das ist ja meist dann wirklich auch ein akuter Bedarf, ne? Aber du kannst das halt nicht erwarten. So, man muss auch erstmal in der
Richtig.
NFL ankommen. Das ist eine ganz andere Dimension als College. Das ist jetzt deren Job. Ja.
Ja, einmal das. Und ich finde, wenn man solche körperlichen Talente holt, dann geht man ja davon aus, dass man denen ein, zwei Jahre Zeit geben muss. Bei First- und Second-Roundern würde ich sagen, ja, die sollten schon ein bisschen mehr Pro-Ready sein. Die hole ich ja auf Need-Position oder sehe einfach Riesenpotenzial in ihnen, dass sie mich auf
Ja,
Jahre hinweg besser machen.
ich glaube, da ist einfach der
Aber da
Maßstab
muss ich.
anders. Also da kannst du halt
Genau.
nicht die All-Pro-Season sofort erwarten. Da kannst du erwarten, dass er startet, aber
Genau.
du kannst halt nicht die All-Pro-Season sofort erwarten oder die Pro Bowl-Season.
Richtig, aber da muss ich halt allgemein sagen, wie viele All-Pros gibt es denn? Also es tun ja immer alle so, dass jeder First-Rounder, der nicht All-Pro ist oder mindestens
Ja.
Pro Bowl spielt, ist ja gleich ein Bust.
Ja.
So, wenn er nur, also wenn ich jemanden an 25 picke, ja, wenn er ein guter Starter ist, dann reicht mir das prinzipiell auch. Natürlich erwartet man ein bisschen mehr, ja, aber ich würde ihn jetzt nicht als Bust bezeichnen.
Wobei hier auch die Frage ist, wann. Also, ich erwarte nicht mehr in der ersten Season unbedingt. Ich erwarte dann, dass der
Ja.
halt, wo das Projekt aus den Mid- oder Late Rounds sich langsam zum Starter entwickelt, über 2, 3 Jahre, ne, und zumindest über den Rookie-Deal. So erwarte ich von dem First-Round-Pick, dass er sich über den gleichen Zeitraum zu einem vielleicht Pro-Bowler entwickelt. Oder zumindest zu einem überdurchschnittlich guten Starter. Ja. Pro Bowl ist
Genau.
ja eh so eine Geschichte für sich mit Fan-Voting und so einem Schmarrn. Da gehört natürlich auch dazu, wie viele Fans hast du. Das ist immer ein schlechter Messwert. Ne, aber ich erwarte, dass er ein sehr guter Starter wird über den. Also praktisch verschiebt es sich, also es ist eine andere Erwartungshaltung, aber ich erwarte die gleiche Leistungssteigerung irgendwo. Zum Starter oder zum sehr guten Starter bis hin zum whatever. Ne?
Was sich natürlich auf dem Feld widerspiegelt, da ist es komplett egal, ob du First Rounder bist oder Fourth Rounder oder Sixth Round oder undrafted, weil deinem Gegenspieler ist es ja egal.
Ja.
So, das ist den juckt das relativ wenig, ob du jetzt in der ersten Runde, der ist vielleicht gegen den First Rounder nochmal mehr motiviert, motiviert sich selber dadurch, aber auf dem Feld entscheidet sich's eh und dann musst du eh die Leistung bringen. Das klingt relativ trivial, aber es ist ja leider so.
Ja.
Also,
Und
das
man
ist ja
darf auch nicht
viel jetzt.
vergessen, dass wir reden ja hier von den allerbesten College-Spielern. Ich habe jetzt keine Zahl parat, wie viel Prozent es vom College in die NFL schaffen, aber es sind verdammt
Ja.
wenig. Das heißt, wir reden davon, wenn wir von einem Sechs-Runden-Pick sprechen, sprechen ja immer noch von einem sehr, sehr, sehr talentierten Spieler. So, ne? Also das ist ja
Ja,
einfach
genau.
auf einem sehr hohen
Ja.
Niveau dann. Ne? Also er ist ja trotzdem gut.
Genau.
Ne? Ist ja nicht so, dass sie den
Ja.
schlechtesten Corner vom College gedraftet haben. Ja, ist
Richtig.
nicht so.
Also das.
Der wird kein NFL-Profi,
Das.
der wird vielleicht Bankkaufmann oder so, was weiß ich. Aber kein
Ja, genau.
NFL-Profi. Ne?
Richtig, man muss ja immer sehen, dass in der NFL spielen zu dürfen, ist schon, oder trainieren zu dürfen, ist immer schon ein Riesenprivileg. Und deswegen, Drew Himmelmann, ihr habt es hier zum ersten Mal gehört. Wenn der Starter wird, dann ich finde solche Geschichten immer gut.
Ja. Ist
Also,
natürlich, er wird nicht
ja.
auf linker Tackle starten, weil da ist er bei ESPN tatsächlich
Auf
Third
keinen.
String. Aber da haben sie halt Jared Bowles und der hatte ja letztes Jahr eine überragende Season. Also der hat ja jetzt endlich, das ist doch
Genau.
das perfekte Beispiel für das, was wir gerade gesagt haben. Hoch gedraftet, hohe Erwartungen, ist nicht so ganz angekommen, hat sich aber kontinuierlich verbessert und letztes Jahr hatte er seine
Genau, und das hier.
sagenumwobene Breakout-Season, wovon wir immer reden. Ne, da hat es Boom gemacht und er ist angekommen. Und jetzt haben sie dort einen
Genau.
Future Left Tackle, genau das, was wir gerade beschrieben haben. Mit, ich will gar nicht sagen mit
Richtig.
Verzögerung, ja, das ist die Entwicklung, die man vielleicht braucht, wenn man die ganze Zeit gegen Top-Ends spielen muss und in einer Division, wo du halt auch einen Bosa mal gegenüber hast. Ja.
Richtig. Also ich sehe sowas. Und da möchte ich, glaube ich, auch bei den Menschen noch mal ein bisschen appellieren. Nur weil man im ersten Jahr nicht komplett abliefert, ist man nicht sofort ein Bust. Das wird bei QBs ja auch gerne gar gemacht, dass die irgendwie, wenn die Day One Starter sein müssen und dann nicht im ersten Jahr komplett abliefern, wie bei Tua beispielsweise, ja, dann die sind nicht sofort ein Bust. Die haben trotzdem Potenzial, die können sich trotzdem entwickeln.
Ja, und dir helft ihm
So.
auch nicht. So, ne? Also wenn jetzt die
Ja.
Fan-Community sagt, du bist ein Bast und ja, also ich möchte da nicht der Spieler sein. Ne? Also ich
Genau.
hätte lieber Zuspruch. Wir vertrauen trotzdem, du schaffst das. Und ne, wenn du den aber dann direkt abstempelst, was macht das denn mental mit dem armen Burschen? Ja, ist dann wahrscheinlich, wird es nicht besser. Ja, muss ja mental schon sehr stark sein, um das kompensieren zu können. Man legt ihm noch
Ja.
zusätzlich Steine im Weg, nur um dann vielleicht sagen zu können, ja, siehst du, haben wir doch gesagt, er ist ein Bast. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euren Teil
Ja.
dazu beigetragen. Ja.
Genau, diesen Druck darf man, glaube ich, nicht
Ja,
unterschätzen.
immer diese toxischen
Aber
Fan-Communities. Zurück zu den Denvers, ja, Broncos.
richtig. Wenn wir jetzt nämlich apropos QB, die haben natürlich einen streitbaren QB. Ich weiß nicht, Tobi, glaubst du noch an Drew Lock, dass der ein solider Starter wird?
Nein.
Ich muss
Und ich habe den.
auch sagen,
Ja.
ich.
Nein. Und
Also.
man kann es mit Zahlen begründen. So, da haben wir in der ersten Pilotfolge auch drüber geschnackt. Wenn man sich nur mal die Zahlen anguckt, Teddy Bridgewater und Drew Lock miteinander vergleicht und man, so sehr ich Teddy Bridgewater ja auch mag, ja, ich finde, das ist ein cooler Typ,
Ja.
aber so richtig outperformt hat er noch niemanden. Ja, der muss
Nee.
auch noch Lock
Ja,
liefern. Also es
genau.
ist jetzt nicht so, dass sie dann Superstar geholt haben und er ist trotzdem in so gut wie allen Kategorien besser als Drew Lock gewesen, ja, in der vergangenen Season. In fast
Genau,
allen.
also Teddy,
Er hat mehr
also
Completions,
Ted.
mehr Yards, mehr Touchdowns. Nee,
Genau, also.
Touchdowns nicht. Sorry, ein mehr, aber auch nur ein
Ja.
mehr, den Drew Lock hat. So.
Genau. Und ich muss halt sagen, Teddy Bridgewater, du weißt halt, was du kriegst. So, das ist ein Game Manager.
Ja.
Das ist ein Typ, der dir keine Fehler macht, der dir kein Spiel verliert, der dich innerhalb seines Systems, der jedes System umsetzen kann. Und ja, meinetwegen hat Drew Lock das höhere Ceiling und wenn er das in 3 Spielen im Jahr bringt, dann ist das gut. Aber er verliert mir halt auch 5. Und also die Fehlerquote bei Drew Lock ist mir persönlich zu hoch, um ihn als Starter weiterhin laufen zu lassen. Und ich würde halt eher darauf vertrauen, Teddy Bridgewater sozusagen das Heft in die Hand zu geben und dann auf meine Skillplayer zu vertrauen, weil die sind gut. Wenn man sich einmal die Receiver anguckt, was für mich in der Offense definitiv das Prunkstück ist, mit Cortland Sutton, der zurückkommt als Outside Receiver,
Der
mit
übrigens
Jerry
heute
Jeudy.
getwittert hat oder gestern, es ist ja mal wegen der Zeitverschiebung, kann auch gestern gewesen sein, ich habe es heute gelesen, der liebend gern sein Leben lang Broncospieler sein würde. Also der hat auch eine Connection zu dieser Franchise. Ja, hat er heute
Ah,
rausgehauen.
okay.
Ja, ich habe morgen im Bett gelesen.
Ja, also
Also hat das wahrscheinlich gestern getwittert.
ich hoffe, dass er das nicht einfach so schreibt, weil sonst wird ihm das irgendwann um die Ohren
Oh
geschlagen. Wenn er jetzt den nächsten Millionenvertrag unterschreibt in Jacksonville, dann,
Natürlich Jackson. Ja, dann knallt
dann
es ihn um die
wird, dann,
Ohren.
richtig, dann wirst du damit halt zerrissen. Aber ich finde es gut, dass er wieder da ist. Der hat gefehlt letztes Jahr. Er wird auch Jerry Jeudy, auch der wurde ja kritisiert, dass er ein paar Drops hatte. Ich glaube, dass man ihm damit halt hilft. Weil du kannst, Sutton ist für mich ein Outside Receiver und du kannst Jeudy damit wieder in den Slot stellen, du kannst ihn ein bisschen rumschieben, du kannst ihn sozusagen als Nummer 2 sehen, weil Sutton ist für mich die 1.
Ja,
Aber Jeudy
noch.
kann dadurch sozusagen wieder in seine primäre Position kommen und wieder in bessere Positionen kommen und dadurch noch mehr abliefern. Dann hast du Tim Patrick auf der anderen Outside-Seite sozusagen und du hast noch einen KJ Hamler im Slot. Also ich bin immer noch der Meinung, Top 3 Receiving Corps
Und
in
deswegen
der
verstehe
Liga.
ich auch nicht, warum sie nicht
Also.
gesagt haben, ey, wir haben diesen jungen Ready Receiving Corps. Warum
Ja.
schmücken wir den jetzt nicht mit einem jungen QB auf? Also, als ich den Draft geschaut habe, ich hatte mein Bauchgefühl hat gesagt, sie draften nicht Justin Fields.
Ja,
Aber mein Kopf
und.
hat gesagt, verdammt, draftet Justin Fields. So, ne? Da steckt man jetzt
Ja.
wieder nicht drin. Vielleicht haben die Interviews nicht gepasst, was auch immer. Ne?
Okay,
Aber mich hat sowas
vielleicht
nicht.
gefällt Ihnen Justin Field als
Spielertyp
Spielertyp auch
nicht, ja.
nicht. Ja, genau. Dass man halt da einfach nicht das Potenzial gesehen hat. Aber, also ich würde jetzt in der Situation halt sagen, okay, Teddy Bridgewater als soliden Starter, als QB und gibt den Receivern den Ball in die Hand und die werden das Beste draus holen.
Ja.
Also da sage ich echt, die Position ist richtig stark. Sie haben auf Running Back, haben sie noch Melvin Gordon, der ein solider Running Back ist. Meiner Meinung nach wird er am Ende der Saison von Javonte Williams ersetzt.
Das denke ich auch. Aber für diese
Also,
Season reicht er. Ne? Und du hast schon den
genau.
Backup-Plan in der Hand. Also auch dort ist die Zukunft verhältnismäßig abgesichert. Ne?
Richtig. Und du hast auch auf Tight End,
Ja.
hast du mit Noah Fant einen echten Athleten, ne? Und du hast mit Ogwugunam einen noch krasseren Athleten. Den kennt zwar kein Mensch, aber vielleicht, der hat auf jeden Fall Potenzial. Vielleicht spielen sie jetzt ein bisschen Double Tight. Aber Fant als erster Tight End ist erstmal ein krasser
Ja.
Athlet, ist Receiving gut, kann mittlerweile auch ein bisschen blocken. Dann haben sie dahinter halt auch noch einen weiteren athletischen Freak. Ich versuche nicht nochmal ihn auszusprechen.
Ja,
Aber auch,
und
also,
bei Fan darf man nicht vergessen, es
aber
ist ein
das reicht.
First-Round-Pick gewesen. Ne? Also das ist schon,
Genau.
da ist auf jeden Fall ein Ceiling da.
Aber richtig, und auch der hat ja Potenzial. Also, aber der hat auch ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile gefällt er mir als echt, als guter Starter. Ne? Und dann, wir hatten schon gesagt, die O-Line, die ist solide. Sie haben mit Bowles jetzt definitiv ihren Tackle. Sie haben mit Massey in ihren Right Tackle. Ich finde Glasgow Inside solide. Ich finde Reisner solide. Center könnte so eine Schwachstelle werden. Cashenberry würde ich jetzt noch nicht so vertrauen, aber er ist jetzt auch kein klarer Fehler da in dem System. Ne? Also die O-Line an sich wird einen soliden bis guten Job machen. Ich sehe die so zwischen 15 und 10 und das reicht eigentlich als O-Line. Du brauchst keine Top 3 O-Line, das ist natürlich immer gut, wenn man sie hat, aber eine Top 15 bis 10 O-Line macht dir dein Spiel nicht kaputt.
Ja, du kannst ja auch
Und
nicht jede Positionsgruppe auf Top 3 haben. Ne? Wenn du einen Top 3 Receiving Corps hast,
genau.
dann ist es ja schön, wenn du dann Top 3, Top 10 O-Line Corps hast oder Top 15. Das ist schon
Genau.
super. Ne? Also.
Richtig, das ist, also meiner Meinung nach ist diese, sollte, sagen wir es so, die Broncos sollten ein Kandidat dafür sein, für Deshaun Watson zu traden.
Ja.
Weil diese Offense ist an sich loaded und die ist an sich einen richtig guten QB davon entfernt, Top 5 insgesamt zu sein.
Ja.
Meiner Meinung nach. Wir kommen einfach noch zur Defense und deswegen, also ich bin in einem richtigen Broncos-Hype-Train gerade. Also wenn die einen richtigen QB kriegen, glaube ich, dass sie alle überraschen können. Deswegen, weil in der Defense Line, sie haben Shelby Harris behalten, was mir sehr gut gefallen ist. Der ist jetzt nicht wirklich spektakulär, aber der ist so einer, der macht halt seinen Job, der macht wenig Fehler und der ist, glaube ich, ein unangenehmer Gegenspieler. Purcell und Jones sind okay. Also kann man da in der Defense Line erstmal nichts sagen. Ich habe das jetzt hier mal in Defense Line und Edge unterteilt, weil die spielen halt zwar offiziell mit drei Defense Linern und Von Miller und Bradley Chubb sind halt Edge-Player, Outside-Linebacker. Deswegen gibt es jetzt für mich hier Defense-Line, Edge und Inside-Linebacker. Weil ich warte darauf, dass Bradley Chubb und Von Miller zusammen auf dem Feld stehen können. Das hat irgendwie die letzten Jahre nicht immer so geklappt aufgrund von Verletzungen. Sollten diese beiden auf dem Feld stehen, werden sie, glaube ich, jedem immer noch Probleme machen. Von Miller ist vielleicht nicht mehr in seinem Peak, aber der ist immer noch gut, wenn er fit ist. Und Bradley Chubb ist sehr, sehr stark. Und die beiden im Duo sind unangenehm,
Aber die sind
würde ich
halt,
jetzt einfach
die
mal
sind
sagen.
halt auch, also sonst hast du ja, kannst ja schon sagen, ja, der ist eher End, ne, so ein Epinesa vielleicht, oder der ist eher Outside Linebacker, so ein Kaylavon von, ne, von den Jaguars. So, aber bei den beiden, die sind athletisch wie Linebacker, aber sehen aus wie End. So, das ist wirklich schwer
Genau,
zu
also
beziffern. Also die haben den Titel Edge wirklich verdient, weil sowohl Outside Linebacker als auch reiner Defensive End irgendwie nicht so richtig passt.
genau, also deswegen, das ist für mich, deswegen passt diese Position Edge für mich für die. Und in der Rotation ist immer noch Derek Tuschka, den habe ich letztes Jahr als Steal bezeichnet, den haben sie, glaube ich, in der 7. Runde geholt. Vielleicht sieht er auch ein paar Snaps. Auch da wieder würde mich freuen. Er hat im ersten Jahr ein paar Snaps gesehen. Vielleicht entwickelt er sich ja zu einer dritten Rotationsmaschine da, dass er den beiden ein bisschen Pause gibt, dass die dann im 4. Quarter halt immer noch fit sind.
Und wer
Das
weiß,
darf man auch nicht unterschätzen.
wenn
So
man,
eine Position kann wichtig sein.
und der lernt
Shaq
jetzt,
Barrett war das mal. Also, das darf man auch nicht vergessen.
der lernt jetzt hinter Von Miller, und wer weiß. Ne, der hat gar keinen Stress, so. Der ist in der Rotation, ne, und der kann chillen. Also nicht chillen, aber so ein bisschen. Ne, niemand
Er
erwartet
kann
was
halt
von
lernen.
ihm. Er lernt, und dann ist Von Miller weg, und dann bam, wer weiß.
Ja, und dann kannst du halt von so einem Typen halt wirklich viel lernen. Davon finde ich nicht unterschätzen. Aber du hast halt klar zwei Starter, die halt wirklich. Das sind zwei All-Pros. So. Immer noch. Inside Linebacker ist, find ich, so ein bisschen mit Johnson und Jewel, die sind okay, die sind keine Schwachstellen, aber das ist meiner Meinung nach die Schwachstelle dieser Defense, weil wir kommen nämlich direkt zur Secondary. Das ist für mich wahrscheinlich die beste der Liga. Also vom Personal her. Du hast Kareem Jackson, du hast Justin Simmons. Was meiner Meinung nach auf Safety purer Luxus ist. Und auf Cornerback, du hast Surtain mit einem First Rounder, den du vielleicht im ersten Jahr, du kannst ihm tatsächlich Zeit geben, weil du hast Darby, du hast Kyle Fuller und du hast Bryce Callahan auf Slot, die du alle starten lassen kannst, die du alle gut starten lassen kannst. Du hast eine Tiefe auf der Cornerback-Position, du hast zwei bärenstarke Safeties und mir persönlich fällt eigentlich keine Secondary ein, die das beides hat, die einmal das Ceiling haben, aber auch die Tiefe gleich hat. Deswegen, ich bin insgesamt Fan dieser Defense. Die Defense kann Top 5 werden
Das
insgesamt,
schreit ja
wenn nicht Top
förmlich auch
3.
danach, wenn du als smarter DC vielleicht mal eine Nickel spielst bei der starken Secondary, dass du halt einen Linebacker rausnimmst und dafür noch einen extra DB bringst. Also da kannst du ja rumspielen. Also wenn deine Linebacker vielleicht nicht ganz so stark sind, dann bringst du halt einen DB mehr. Also von daher,
Genau.
Simmons ist auch physisch genug, um mal auf den Linebacker-Spot zu gehen. Also gar kein Problem.
Deswegen, und ich bin, um das Ganze so ein bisschen einzuschätzen, ich finde, diese Mannschaft ist richtig stark zusammengestellt. Mir fehlt der Quarterback und deswegen, wenn ich jetzt die Einschätzung von 9 zu 8 Siegen gebe, dann klingt das jetzt hier nicht überragend, aber die sind für mich ein Quarterback davon entfernt, einen wirklich guten Quarterback davon entfernt, Super Bowl-Kandidat zu sein. Mein Guy to watch ist KJ Hamler. Weil ich glaube, dass der halt davon profitieren kann, im Slot zu sein und dass man halt Courtland Sutton vielleicht doppelt, dass man Jerry Jeudy vielleicht doppelt und dass man KJ Hamler einfach vergisst sozusagen, weil der dann halt nur gegen den dritten oder vierten Cornerback spielen muss. Deswegen glaube ich, dass der gute Plays haben wird. Ich habe eine These aufgestellt und da würde ich dich bitten, da einfach mal drauf zu antworten. Die Broncos sind mit Deshaun Watson ein Super Bowl-Kandidat, ja oder nein?
Das setzt ja erstmal die These voraus, dass die Denver Broncos Deshaun Watson holen. Wenn sie Deshaun Watson holen, dann ja.
Und er nicht in den Knast
Und
kommt.
er nicht in den Knast kommt. Ja, nee, das wird schwierig. Ja, ja. Tatsächlich ja. Also da sieht man, wie wichtig diese Position ist. Ja. Also wenn ich den jetzt hier irgendwie einen 8-9-Rekord gebe für die Season, was schon eine enorme Steigerung wäre, dann kann Deshaun Watson das auf ein noch völlig anderes Level heben. Ja, dann kann daraus auch einen, weiß ich nicht, einen 13-4 werden oder so. Ne? Nur durch den Austausch des Quarterbacks, weil diese ganzen Receiver lauern, die wollen Bälle, die sind ja da, die sind pro-ready, die können ballen und sie kriegen einfach die Kackbälle nicht. Als Receiver kannst du halt nichts machen, wenn dir niemand das Brot zuschmeißt. Ja? Die O-Line ist da gut genug, um dir die Zeit zu geben. Mit Deshaun Watson hättest du ja einen Quarterback, der genau weiß, wie es ist, hinter einer wirklich schlechten O-Line zu stehen und permanent um sein Leben zu rennen. Und wenn Deshaun Watson etwas kann, dann ist das ein Play am Leben erhalten. So, der fightet bis zum Schluss.
Richtig.
Und das hinter einer deutlich besseren O-Line mit deutlich besseren Receivern. Ja, sorry, ciao. Also ja, sind sie.
Ich bin davon auch voll überzeugt. Ich hoffe, also irgendwie hoffe ich, dass es funktioniert, weil ich würde es schade finden, wenn man dieses Team, so wie es jetzt zusammengestellt ist, nicht die bestmögliche Option auf Quarterback gibt. Aber ich muss dazu sagen, für mich ist Teddy Bridgewater trotzdem ein Upgrade zu Drew Lock und deswegen halt 9 und 8. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es da, du hast 8 und 9, sagst du?
Genau, ich muss auch gerade überlegen, habe ich gerade
Ja.
9,8 gesagt oder 8,9? Aber ich habe nochmal
Ja, ich
nachgeschaut, ich habe
war.
8,9. Also wir haben hier den Zahlendreher. Ich sehe Teddy Bridgewater als Upgrade, aber nicht als das Upgrade. Und es ist ja auch noch gar nicht
Genau,
klar,
genau.
ob der überhaupt startet. Also wenn du dir den ESPN Depth Chart anguckst, und der ist, finde ich, immer relativ zuverlässig, ne, dann ist Drew Lock noch First String. Jetzt kommen natürlich Camps und Preseason, ne, und das wird sich jetzt entscheiden. Und das ist
Ja.
definitiv eins der spannenderen Battles, was man sich anschauen
Definitiv.
sollte. Aber es ist ja noch nicht safe, dass Teddy Bridgewater startet. Und also, wenn Drew Lock startet, dann ist 8-9 das höchste der Gefühle. Wenn Teddy Bridgewater startet, kann ich mir das auch vorstellen, den Zahlendreher auf 9-8. Aber aktuell gehe ich mit
Ja,
8-9.
richtig. Also genau das Ceiling ist für mich mit Bridgewater halt bei 10-7. Das muss ich halt sagen. Und ich sage halt 9-8. Mit Drew Lock bin ich bei dir. Und dann sage ich halt, dann sind 8-9 schon gut. Dann hat die Defense einen super Job gemacht. Dann haben die Receiver einen guten Job gemacht.
Ja, und dass die Broncos
Weil,
im
wenn.
Super Bowl gewinnen können mit der Defense, haben sie ja schon gezeigt. Ne? Gegen Cam
deswegen.
Newton und Co. Ja, also es
Ja,
ist
genau, der hatte wahrscheinlich immer noch ein Trauma von.
halt wahrscheinlich. Ja, das wirkt noch nach. Man sieht es ja auch. Ne?
Ja.
Er hat ja auch im Training
Ja.
jetzt einen Ball zu einem Fan geworfen. Ich wette, den hat er da gar nicht hingeworfen. Der hat einfach daneben geworfen.
Der hat immer noch DeMarcus Ware im Kopf, wie der mit einem Spin-Move an irgendwelchen O-Line
Das ist aber auch
vorbei
der
saust
Marcus
mit
Ware und
35.
Von Miller die ganze Zeit im Gesicht zu haben, tut auch weh.
Ist auch, ja, glaube ich auch.
Und jetzt hast du
Also,
halt
das ist
Stephon.
krass.
Das ist crazy. Aber
Ja.
das zeigt, finde ich, wie spannend diese Division ist, weil die Denver Broncos können alles sein dieses Jahr. Wenn die jetzt noch, also sie können einen Winning Record haben mit dem, was sie haben. Und sie können die Playoffs schaffen mit dem, was sie sich vielleicht noch holen. Ne? Also es ist alles möglich. Es kann aber auch mit Drew Lock ein Losing werden. Also es ist alles drin. Und die waren Letzter in dieser Division in der
Genau, die.
vergangenen Season. Ja? Das muss man sich auch
Genau.
mal vor Augen führen, ne? Was wir denen hier zusprechen. Aber auch völlig legitim, denke ich. Von 5-11 auf 8-9 wäre schon Hammer. Ne? Und geschweige denn auf
Genau, wär
9-8.
schon eine richtig gute
Ja.
Entwicklung. Ja.
Ja, und würde ich sagen,
Also das.
kommen wir doch zu einem nächsten Team. Was auch ähnlich ist, wenn man sich das anschaut, dass Platz 3 dem vielleicht auch nicht so ganz gerecht wird, wenn man sich mal anschaut, was so möglich
Vom
war bei
Feeling her
denen.
auf jeden
Vom
Fall.
Feeling her auf jeden
Ja.
Fall Los Angeles Chargers, und ich werde jetzt hier kurz ein paar Sekunden einräumen, um Anthony Lynn, ja, Head Coach der Chargers gewesen. Ne?
Ja.
Also ich feiere den Typen, weil er das Team übernommen hat zu einer Zeit, wo die Chargers nach LA gezogen sind und kein Coach Bock hat, ja, ein Team zu übernehmen, was gerade in eine Stadt zieht, was sowieso schon keine Fans hat, wo ein anderes Team ist, was mehr Fans hat und wo dich keiner will. Ne? Kein Wunder, dass das kein Coach übernimmt. Ja,
Keine Frage. Aber ich muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr schon ihn kritisiert vor der Saison.
genau, nein, auf jeden Fall. Also
Also.
er kriegt Props von mir, dass er dieses Team übernommen hat in der Situation. Hatte ja auch Playoff-Erfolge. Aber
Ja.
so, und wenn man sich das jetzt mal dieses Time-Management, ich will gar nicht die ganzen Plays durchgehen, wo random ein Laufspiel will ich jetzt gar nicht alles wieder aufrollen. Aber es ist schon bezeichnend, wenn du 7 der 9 Niederlagen mit einem Score verlierst und immer im vierten Quarter Heartbreaking Loses hast und das über die vergangenen Seasons. Also das sind die Momente, wo man sagt, hier ist jetzt der Coach schuld. Ja? Und was ich ihm auch ankreiden würde,
Definitiv.
ist, dass er diesen, das ist halt ein ehemaliger Running Back und dem ist das Running Game wichtig. Das Running Game hat aber nicht funktioniert. Ekeler verletzt, Joshua Kelly gedraftet, der hat nicht funktioniert. Ne, Justin Jackson verletzt. So, und du hast diesen splashy Rookie QB, der diesen Ball scheinbar ganz gut werfen kann. Und du setzt im vierten Quarter, wo es um alles geht, auf Run, 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 Run. Und es klappt nicht. Und du änderst es nicht. Und das ist für mich, deswegen musste er weg. Das ist passiert. Weil wenn man sich das anschaut, wenn wir jetzt mal diese Oberkategorien nehmen, Points Scored und Points Allowed, die natürlich nicht für die komplette Defense und Offense sprechen, aber dann haben wir hier eine 9-platzierte Offense und eine 10-platzierte Defense. So,
Ja,
ne? Das ist schon
das ist
wirklich
gut.
gut. Ne?
Das ist schon wirklich gut. Beides Top 10 zu haben,
Ja.
ist da normalerweise, wenn du beides Top 10 hast, bist du ein sicherer Playoff-Kandidat.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist, wenn du 7 Punkte, und
Ja.
ich habe die Spiele ja geguckt. In diesem Fall kann ich wirklich sagen, ich habe die ganzen Spiele auch gesehen. Wir können ja schlecht alle Spiele von allen 32 Teams gucken, aber in dem Fall
Ja.
habe ich sie alle gesehen und es lag wirklich an super dummen Entscheidungen. Ist natürlich schlecht, wenn die Spiele eh schon knapp werden. Ich meine, die Chiefs kommen in so ein Problem nicht, weil sie im vierten Quarter schon mit 100 Punkten führen, so ungefähr, ne?
Ja.
Aber
Ja.
trotzdem sind das Siege, die du holen musst. Und wenn du einen Super Bowl gewinnen willst, dann brauchst du diese Siege, diese knappen. Und 7 von 9, und es ging über die letzten Seasons immer so, ist ein Fehler. Gut, haben sie erledigt. Sie haben Brandon Staley geholt. Mega, fand ich super, dass sie sich für ihn
Finde ich super
entschieden haben.
spannend,
Ich
also.
auch, weil das ist ein
Ja.
football-smarter Typ. Wenn du dem Interview zuhörst, A, ist der super sympathisch, nennt immer jeden Journalisten mit dem Vornamen. Das finde ich mal cool, dass er sich die merkt. Aber auch wenn du dem zuhörst, da lerne ich was. Wenn ich eine Pressekonferenz von Anthony Lynn gehört habe, dachte ich mir so, ja, okay, das ist jetzt so
Wow.
Football-IQ, Deutschland-Coach, so, ne?
Ja.
Deutschland-Spieler, nicht mal Coach. So, und dann hörst du dem neuen Coach zu und denkst dir, ja, ah, okay, ah, krass, okay, der hat einen Plan und so. Ne? Wird wirklich von allen Seiten aus gelobt, dass der so ein Defense-Genie sein soll. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie macht er sich als Head Coach. Das ist ja auch nochmal, das ist ja jetzt nicht nur Coordinator-Job, aber er hat immerhin die Rams-Defense zur besten Defense gemacht. So, ne? Und
Innerhalb von einem Jahr.
das ist schon mal crazy innerhalb von einem Jahr. Also ich finde es cool, dass LA alles irgendwie gleich macht. Sie spielen im gleichen Stadion, ihre neuen Jerseys sehen farbtechnisch gleich aus. Beide setzen auf super junge Coaches. Gut, Sean McVay eher Offense, ja, Staley eher Defense,
Ja.
aber trotzdem irgendwie so voll das gleiche Projekt, die beiden Teams.
Man muss bei man ist, Staley wird ja manchmal dafür, dass er halt Aaron Donald hatte und dass er Jalen Ramsey hatte. Aber ja, er hatte diese zwei High-End-Spieler sozusagen. Aber der Rest war jetzt, finde ich, individuell bei den Rams nicht oberste Kategorie gewesen. Und du hast halt immer noch 9 andere
Und vor allem,
in diese Position gebracht, richtig zu performen.
was hat er mit Johnson gemacht? Ne, diesem Safety,
Ja.
der jetzt sehr hoch weggegangen ist. Ne?
Ja.
So, den hat er nämlich perfekt eingesetzt. Und jetzt hat er eine Derwin James. Das ist praktisch Johnson auf Steroids. So, ja?
Ja.
Wenn er gesund bleibt, das ist bei Derwin James
Genau.
die Frage. Aber wenn der gesund ist, dann ist das für mich einer der besten. Das ist Jalen Ramsey Level auf Safety. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass die
Derwin
zusammen
James.
bei Florida State gespielt haben, gleichzeitig auf dem
Ich
Feld
muss bei
standen.
Derwin James immer sagen, der hat für mich schon, das ist einer der ersten positionslosen Spieler, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob der Safety, Cornerback oder Linebacker ist.
Der kann alles.
Und
Das ist heftig. Den kannst du auch
genau,
auf End
und das
stellen
finde ich,
wahrscheinlich. So. In der
er
3-4.
kann ja, also blitzen
Ja.
und einen Pass Rush auslösen, kann er ja definitiv.
Ja.
Also und deswegen, das ist für mich so ein positionsloser Spieler, der einfach ein Athlet ist,
Ja.
wenn er fit ist.
Ja,
Also.
und wenn wir jetzt nochmal uns die Chargers angucken, eine Sache muss man, solange ich jetzt Lynn gebasht habe, man muss auch nochmal hervorheben, die Rookie-Season, da kommt man nicht drum herum, wenn man jetzt über die Chargers spricht, Justin Herbert, Offense Rookie of the Year. Wir alle, ich war zumindest skeptisch im Draft letztes Jahr. Ne? Ich mochte den menschlich, fand ist auch ein sehr football-smarter Typ und ich fand es immer gefährlich, weil die Oregon Offense sehr schwer einzuschätzen ist, weil die nichts mit Pro-Football zu tun hat. Ne? Deswegen konnte man nie so richtig sehen, was kann er eigentlich. Ne? Und das ist dann so ein Moment, wo man sich denkt, ja okay, haben die Chargers jetzt einfach einen QB erzwungen oder wissen sie etwas, was wir nicht wissen? Oder hatten sie einfach Glück? Das werden wir auch nicht wissen.
Ja.
So, aber sie haben sich immerhin dafür entschieden, nicht aggressiv zu traden oder so, um Tua zu kriegen.
Ja.
Und das muss man ihnen vorhalten und du musst ihn dann halt auch erstmal picken. Das haben sie getan und dafür wurden sie gut zerrissen. Ne?
Also
Und
ich glaube, sie werden, die haben in dem einfach was gesehen,
ja, ich glaube
also
auch.
vorher.
Und der hat performt.
Also.
4.300 Yards in der Rookie-Season, 31 Touchdowns, 10 Interception, 69,5 Completion, hat nicht mal von Anfang an gespielt. Ja, dass er aufs Feld kam, war ja eh so eine dubiose Geschichte mit Tyrod Taylor und dem Teamarzt. Und da musste er ja innerhalb von 5 Sekunden auf
Der
einmal
musste schon je,
starten.
es musste schon jemand Tyrod Taylor eine Lunge
Punktieren,
punktieren,
ja. Also, und dann musst du.
damit Justin Herbert
Und
spielen
dann kriegst du
durfte.
10 Sekunden vorher
Das
gesagt, so, du startest jetzt. So, das musst du erstmal
ja.
hinkriegen. Ne? Also crazy. Und dann hat er auch performt gegen die Chiefs. Natürlich hat er da Rookie-Fehler gemacht. Aber die ganze Situation war so absurd. Ja. Naja, auf jeden Fall. Und was für mich der bezeichnendste Stat ist, und damit leiten wir dann auch gleich über zur Free Agency, er war der beste QB in der Liga under pressure. Er hat für.
Weil das musste.
Ja, weil er es musste, aber das musst du auch erstmal machen, so als Rookie.
Ja.
Ja, vor allem bei einem QB, von dem du erwartest hast, er ist ein Run-Read-QB. Alle haben ja immer gesagt, Herbert kriegt seinen einen Typen. Ja, weil Oregon so ausgelegt ist und den wirft er dann an. Also ein Run-Read-QB ist das Schlimmste für Under Pressure. So, ne?
Ja.
Und er hat, ey, 1500 Yards, 96er Passer-Rating, 13 Touchdowns, 3 Ins Under Pressure, absoluter Spitzenwert, 32 gerankte O-Line laut PFF. Also sie war wirklich schäbig. Bulaga verletzt und das war alles Mist, so, was in der O-Line passiert ist.
Was
Und
krass war, der war, glaube ich, gegen Pressure besser als ohne, ne?
so ungefähr,
Also
ja.
er hat nicht ungefähr, sondern der hat tatsächlich gegen Pressure bessere Zahlen aufgelegt, als wenn er Zeit hatte.
Ja, also ja, wenn er wirklich viel Zeit hatte, ne? Aber
Ja.
es ist crazy. Es ist crazy. Und
Ja.
wenn wir uns jetzt die O-Line anschauen, und das ist auch das, worauf man am meisten eingehen muss in der Offseason bei den Chargers, die O-Line. Schlechteste O-Line, schlechtester Center. Jetzt haben sie den besten Center. So, besten Center der Liga. Sie haben alles getan, um diese O-Line zu boosten. Sie haben erstmal Sam Tevi weggegeben. Auch ein
Ja,
Abgang kann gut sein.
ist ein Upgrade,
Ich
ist
möchte,
ein
und
Upgrade.
er war der Beste letztes Jahr dort. So, das ist das Traurigste daran. Sagen wir, der Konstanteste. So, und sie haben geholt Corey Linsley. Ja, mehr hätte man sich nicht wünschen können. Der beste Center der Liga. Soweit würde ich gehen. Von den Packers. Vor allem
Top
zusammen.
3 ist er auf,
Auf
also
jeden Fall.
Top
Und
3 ist er auf jeden
dann ist
Fall,
es
also
Auslegungssache. Ne?
genau.
Auf jeden Fall Top 3. Und der zusammen mit Bulaga kennen sich ja sogar aus der Packers-Zeiten. Dann haben sie Matt Filer geholt von den Steelers, ja, und Abushi von den Lions, so ein Guard. So, da haben sie ordentlich O-Liner-Material nach Los Angeles geholt. Und dann haben sie noch im Draft zugeschlagen und sich Rashawn Slater gedraftet, womit ich, also habe ich nicht mit gerechnet, dass sie den an dieser Stelle noch kriegen. Ne? Ich
Ich habe auch
hätte,
gedacht, zu dem Zeitpunkt ist er weg.
ja.
Also ich hätte mich für die Chargers gefreut, wenn sie sich einen der beiden Top-O-Liner sichern können.
Ja.
Hätte aber nicht gedacht, dass Slater dann noch da ist.
Niemals, hätte ich
Also.
nie im Leben gedacht. Pick 13, Rashawn Slater, das ist, also ich weiß nicht, in der ersten Runde ist es immer schwer von einem Steal zu reden, finde ich, aber das ist einfach nur, nicht mal unbedingt ein Steal, sondern einfach Glück, dass der gefallen ist, ohne dass man einen Trade machen
Genau.
muss. Ich weiß, du hast es mal bei dem Team, bei den Patriots gesagt, mit Mac Jones, du musst für dein Franchise-QB nicht traden. Ist auch cool, wenn du für dein Franchise-Tackle nicht traden musst. Und das mussten sie in dem Fall
Genau.
nicht. Und ich hätte wirklich gedacht, entweder Trade für Slater oder das war's, sie kriegen ihn nicht, und habe schon mit Elijah Vera Tucker oder sonst wem mich abgefunden. Die sind auch gut, aber Slater ist
Auch
nochmal,
der wäre ein Upgrade,
ja,
auch der wäre ein Upgrade gewesen.
definitiv, aber vielleicht nicht auf Tackle. So. Und Slater, mit Slater hast du jetzt einen Starting Tackle. So. Und wenn wir uns dann die O-Line anschauen, ne, dann schaut das schon ganz anders aus. Ne? Rashawn Slater auf Tackle, Brian Bulaga auf Tackle. Ich vermute Slater links, Bulaga rechts, weil Bulaga einfach immer rechts spielt, schon immer gespielt hat. Du hast Corey Linsley als Center, Matt Filer als Guard und Abushi als Guard. Das sind komplett neue Spieler. Das ist komplett neu. Also wenn man Bulaga mal ausklammert, aber er war letztes Jahr verletzt. Also komplett neue O-Line. Und du hast Scott Cressenberry auf Backup Center und Brandon Chimes. Ein Steal in der Rotation vielleicht, falls wer down geht. Also für mich tatsächlich, wenn man sich, will gar nicht so weit auf den Draft eingehen, aber in der fünften Runde Brandon Chimes aus Nebraska Guard hat mir sehr gut gefallen. Jetzt bin ich nicht der O-Line-Scout schlechthin, habe mich darüber belesen und wird sehr gehypt, der Pick. Also könnte auch über die Jahre zu einem Starter werden. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass er dann Abushi den Platz klaut, aber da haben sie auch noch mal ein bisschen Tiefe geholt. Also in der Offseason alles richtig gemacht mit der Offensive Line. Und mal gucken, wie gut Herbert jetzt ist, wenn er Zeit hat. Ich bin gespannt.
Das
Ne? Alles möglich.
find ich halt spannend.
Ja.
Ich finde halt, man muss bei QBs immer sagen, da ist die Entwicklung oft nicht linear. Also das kann sein, dass der vielleicht gegen Druck sozusagen ein bisschen schlechter spielt, weil das, was er letztes Jahr geliefert hat gegen Druck, ist schwierig zu wiederholen. Aber kommt jetzt natürlich in eine viel bessere Situation, weil er mehr Zeit hat und wird ja sozusagen auch von der Erfahrung, die er im ersten Jahr gemacht hat, ja auch profitieren.
Genau.
Deswegen, da bin ich echt gespannt,
Schauen wir uns, ja.
Ob er sozusagen gleich einen Step nach vorne macht oder ob er sozusagen vielleicht auf dem Level bleibt, aber mit anderen Ausprägungen. Das Level, was er gehalten hat, was er schon gespielt hat, war ja schon gut.
Ja.
Also, das muss man ja auch mal dazu sagen.
Genau, schauen wir uns, bevor wir uns den Kader noch genau angucken, drei wichtige Abgänge an. Ne? Sie haben Melvin Ingram an die Steelers verloren, ist aber auch okay, Melvin Ingram hat sein Zenit überschritten. Der hilft jetzt nochmal in anderen Teams, wo es vielleicht noch dringender ist. Aber da können wir, glaube ich, nicht mehr ganz so viel erwarten. Gleiches gilt für Casey Hayward, einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei den Chargers immer gewesen. Super Cornerback, aber ab einem gewissen Alter ist Cornerback schwierig. Jetzt hilft er nochmal den jungen Cornerbacks bei den Raiders. Als Veteran kann die anlernen. Also freut mich für ihn, dass er dort gelandet ist. Freut mich persönlich nicht, aber anderes Thema. Aber es ist
Also
der richtige
ich glaube
Spot für
da,
ihn. So, es ist der richtige
genau,
Spot
das
für ihn.
glaube ich auch.
So, und sie haben Hunter Henry an die Patriots verloren. So, das kann ich
Das
verstehen.
finde ich gut.
Finde ich nachvollziehbar. Ich hätte ihm vielleicht auch das Geld
Finde ich
nicht
sehr
bezahlt.
gut.
Ja, findest du persönlich sehr gut, ich
Ich
weiß.
finde es sehr gut. Ich wollte zwischenzeitlich auch in den letzten Jahren mal, dass sie für Hunter Henry traden.
Ja, also Hunter Henry ist ein krasser Tight End. Er hatte Verletzungspech, er muss gesund bleiben. Er droppt fast nie den Ball und er kann bis auf eine Season auch wirklich gut blocken. Ja, und du hast wirklich einen, es ärgert mich, weil ich ihn auch menschlich in dem Team mega finde, war auch Captain. Ne, aber ab einem gewissen Punkt musst du jetzt schauen. Und sie haben ihn jetzt ersetzt durch Jared Cook. Das ist
Richtig.
keine langfristige Lösung, aber erstmal um die nächste Saison zu kompensieren. Natürlich eher ein Catching Tight
Und
End, kein Blocker.
als Receiving Tight End finde ich den, ist das eine gute Alternative. Also du hast das Beste aus der Situation gemacht.
Ja.
So würde ich es jetzt einfach
Und dann
bezeichnen.
schaust du im Draft, haben sie Trey McKitty relativ früh gedraftet, dritte Runde. Da war ich überrascht, aber irgendwas sehen sie vielleicht in ihm. Also sie haben da auch schon in Tide investiert. Vielleicht sehen sie auch in ihm das Projekt, was jetzt hinter Jared Cook reifen kann. So,
Genau.
wenn wir uns die Offense jetzt nochmal insgesamt anschauen, Justin Herbert sind wir, glaube ich, lang genug drauf eingegangen. Was hat er für Waffen? Running Back Austin Ekeler ist für mich ist einer der besten Receiving Running Backs. Also da hat er auf jeden Fall eine krasse Anspielstation. Und es ist so ein kleines Powerpaket, wenn man sich Lifting-Videos von dem Dude anguckt, wenn man bedenkt, wie klein er ist. Also Pound für Pound ist das einfach sehr unglaublich stark. Ne, so ein Arbeitstier, undrafted Free Agent, ich mag die ganze Story drumherum. So, ne, und
Ja.
hat's verdient. Hat die Starting-Rolle und hat sie sich verdient.
Ich
Tiefe.
finde ihn auch als er ist auch, ich finde ihn als Runner. Der ist natürlich kein Elite-Runner, aber er ist auch nicht katastrophal als Runner. Also, ich finde ihn
Ja,
okay.
du kannst von ihm eine 1000-Yard-Season eventuell erwarten, aber das brauchst du gar nicht.
Genau.
Wenn der 800 Yard läuft und 600 Yard fängt, bin ich total happy.
Ja.
So, das ist schon eine hammerkranke Season. Ne? Dahinter haben sie Justin Jackson, Verletzungspech. Muss man gucken, ob er fit bleibt. Joshua Kelly im letzten Jahr der Rookie gewesen. Erstes Spiel war überragend. Ich so, wow, wen haben sie denn da? Danach ging es so steil bergab, dass es schon traurig war. Selbst im Special Team war furchtbar. Also der muss sich
Ja.
beweisen. Dann haben sie noch Roundtree gedraftet, aber das ist Tiefe. Ne? Wenn wir uns
Aber
die
der hat einen geilen Namen.
Roundtree, der dritte. Er ist sogar der dritte Roundtree.
Ja,
So,
also.
schauen wir uns die Receiver an. Keen Allen, für mich ein Top-Receiver. Was ihm so ein bisschen fehlt, ist Speed. Aber das macht er dadurch weg, dass er unglaublich gut darin ist, seine Routen zu laufen. Und das ist für mich das, was einen Top-Receiver ausmacht. Speed alleine macht es nicht. Alle Top-Receiver, die wir so kennen, können unglaublich gut ihre Routen rennen. Davante Adams ist vielleicht sogar der Beste. Wobei Route Running würde ich Keen Allen auf einem Level mit Adams sehen. Dafür ist Adams aber andere Qualitäten, die Allen vielleicht nicht hat. Speed.
Ja.
So. Aber Route Running ist das Wichtigste. Auch ein Julio Jones, der kann einfach alles. Aber der kann auch super seine Routen rennen. DeAndre Hopkins ebenso. Ne? Also Route Running ist das, womit du dich an die Spitze setzt auf Wide Receiver. Und da haben sie mit Keen Allen einfach einen hammerkranken Typ und einen mega coolen Spieler. Wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Ist aber ein
Er kriegt halt,
absoluter
er spielt
Number
halt,
One. Das ist der Chargers
also ich
Bonus
glaube,
oder der Negativbonus, wenn man mit den
würde,
Chargers spielt.
genau, richtig, wenn du nämlich, wenn der bei einem anderen Team spielen würde, dann wäre er auch ein Star.
Also man kennt ihn
Also.
jetzt ligaweit natürlich und aber er ist ja auch, wenn man sich die aktuellen Madden-Ratings und so anschaut, Top 10, also Platz 6 oder so. Und er kriegt ja seine Props. So, er kriegt sie ja. Ne?
Ja, aber ich glaube, in der Öffentlichkeit ist das der Top, ist das ein Elite-Receiver, den du vergisst.
Ja, genau. So würde ich es. Das trifft's. Keenan Allen ist ein Elite-Receiver, den man vergisst. Titel für die Folge. Nein, mal schauen.
Doch, ja,
So, könnte
schon mal,
passen. Mal gucken, was
sollten wir
noch
uns
so kommt.
ja.
Ja, dann haben sie Mike Williams. Ist genau das Gegenstück. Ist so ein 50-50-Ball-Guy, den schickst du tief, der hüpft hoch, der fängt den Ball wie auch immer. Also so super spektakulär. Ne? Muss ich ein bisschen beweisen, mal schauen. Sie haben jetzt die Option gezogen, aber mal gucken. Ja, also der muss sich noch mal ein bisschen beweisen, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall für die Nummer 2 super. Danach Jalen Guyton, Tyron Johnson, das sind auch schnelle Typen, die du tief schicken kannst. Gerade Tyron Johnson könnte ein Breakout-Kandidat für dieses Jahr sein. Um sich als Nummer 3 Receiver zu etablieren, muss er ein bisschen drauflegen. Mal schauen. Rookie Joshua Palmer gefällt mir sehr gut. Bin ich gespannt, was kommt. Tight
Bin ich,
Ends.
habe ich mir aufgeschrieben tatsächlich zu Josh Palmer. Ist mein potenzieller Nummer 3 Receiver bei den Chargers.
Ja, ich denke, also wenn Johnson nicht noch eine Schippe drauflegt, dann macht das Palmer. Der hatte in Tennessee relativ wenig Catches aufgrund einer miserablen Quarterback-Situation. Aber wenn er Bälle gefangen hat, dann hat er mit den Über-Cornerbacks mitgehalten. Ich glaube, er hat einmal Surtain oder Farley oder wie hieß der? Horn. Ich weiß nicht mehr, welchen von den dreien.
Horn.
Aber irgendeinen hat er in einem Spiel komplett die ganze Zeit vernascht. So, da hast du sein Talent gesehen. Ne? Deswegen, ich bin gespannt. Könnte ein Stil werden nach hinten raus. Ne?
Genau.
Ja,
Richtig.
Titans.
Also dritte Runde, echt guter Pick.
Jared Cook. Gut, Donald Parham, bin ich gespannt, das ist so ein Riese, der ist irgendwie das ist so ein laufendes Hochhaus. Und ja, ich glaube, seine ersten drei Catches waren drei Touchdowns letztes Jahr. Also so ein richtiges Endzone-Target. Da bin ich gespannt, wie der sich etabliert. Ja, tiefer haben sie mit McKitty und Anderson. Und über die O-Line, wie gesagt, brauchen wir nicht reden. Haben wir schon lange genug, haben sie komplett ausgetauscht. Jetzt ist natürlich auch komplett neue O-Line, muss man auch schauen, wie sie zusammen spielt. Dafür sind
Genau,
jetzt
Abstimmung.
die,
Das ist halt in
genau.
der O-Line ist wirklich neben Talent und natürlich Physis, die man mitbringen muss, ist es auch Abstimmung untereinander. Deswegen, die O-Line könnte vielleicht sogar im zweiten Jahr sogar noch mal besser sein als das, was sie jetzt vom
Ja.
Potenzial her bringt. Ich glaube, die O-Line wird im Laufe der Saison besser. So kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Ja. Wenn wir uns die Defense anschauen, die spielen eine 3-4 unter Staley. Vorher haben sie eine 4-3 gespielt. Da hat Bosa sich wohler gefühlt. Der sieht sich nicht als Linebacker. Mal gucken. Aber ich bin mir sicher, Staley etabliert das gut. Und dann hast du einen Pass Rush mit Joey Bosa und. Und das ist jetzt das Fragezeichen. Wer ersetzt Melvin Ingram, der aber eh geschwächelt hat? Also es ist jetzt nicht so, dass man einen Star verloren hat. Man hat einen ehemaligen also wirklich guten End verloren oder einen Pass Rusher. Aber zum Ende raus war er nicht mehr so gut. Und das wird jetzt die Stunde des, hoffe ich, und das ist auch mein Guy to watch, Uchenna Nwosu, der auf der anderen Seite startet. Der wurde unter Lynn einfach vernachlässigt. Wenn er drauf war, hat er mir gefallen. Und der hat auf jeden Fall ein hohes Ceiling. Ich bin gespannt, ob er was draus macht. Also das ist der Spieler von den Chargers, wo ich sage, ja, entweder er bleibt in dem, was er performt hat in über die letzten Jahre, oder es wird überdimensional gut. So, ne? Irgendwie sowas dazwischen wird es vielleicht, glaube ich nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert und sie dort ihren super Pass Rush, der natürlich auch davon profitiert, dass Joey Bosa auf der anderen Seite steht, dass der nächstes Jahr Zahlen liefern wird. Uchenna Nwosu.
Ich bin tatsächlich gespannt, einfach auf das System, was Staley
Ja.
da etablieren wird, weil er hat es ja durch ja, schematische Kniffe eigentlich sogar bei den Rams geschafft, dass Aaron Donald so in One-on-One-Situationen kam, dass er halt sozusagen nur nicht gedoppelt wurde.
Ja.
Und hat Aaron Donald in eine Position gebracht, dass er performen kann. Und ich bin gespannt, wie er das mit Bosa hinkriegt.
Das war das Problem. Unter Lynn war Bosa nämlich die ganze Zeit in einem Doppelteam. So, ja, und das wird schwierig, auch für einen wirklich starken Pass-Rusher wie Joey Bosa. Ja, wenn wir uns die Inside, die drei Line anschauen, Jerry Tillery, du hast ihn gefeiert, das weiß ich noch, als sie ihn gedraftet haben, vor 2 Jahren.
Ja, und hab immer noch ein Trauma. Aber er hat zwischenzeitlich mal Potenzial
Ey,
gezeigt und
er
dann wieder
hat
enttäuscht.
Rookie-Season war
Also
schwach.
er.
Dann letzte Season hat er gestartet. Das war unglaublich gut. Also der hat so krass gespielt, die ersten 3 Spiele. Viel zu viele Flaggen dann bekommen im Laufe der Season, hat auch wieder nachgelassen. Aber er hat gezeigt,
Genau,
dass
er
er
hat
es
dann.
kann. So. Und das ist so,
Richtig.
das ist ein Spieler, der muss jetzt irgendwie den Schritt schaffen. Und ich glaube, dass er da mit Staley einen guten Coach hat, der ihm da auch die Möglichkeiten gibt. Und das Potenzial ist da. Man hat es gesehen. Er muss es halt nur permanent abrufen können. Ja.
Genau,
Und
ja.
deswegen gefällt mir das. Und ich glaube auch, dass es ihm hilft, dass er jetzt End spielt und nicht mehr Tackle. In der 3-4. Könnte ich mir vorstellen, dass ihm das hilft. Mit Linval Joseph haben sie der vorher bei den Vikings war, einen krassen Nose-Tackle. Ein Veteran,
Ja,
der noch ein,
ist
zwei Jahre
wichtig.
hat, ne, der den Run stoppen kann und die O-Liner bindet. Und Justin Jones ist auch ein junger Spieler, hat Potenzial, aber muss sich noch beweisen. So, das ist so einer, das könnte die Schwachstelle sein, könnte aber auch solide werden. Ne, ist schwer einzuschätzen. Wenn wir uns die Linebacker anschauen, Kenneth Murray hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Coverage, das hast du schon mal angesprochen, glaube ich, in der ersten Folge, ist ein Problem gewesen. Aber er war auch am College eher der Blitzer. Also er hat Blitzing, 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 Tight Ends covern. So, und die Defense unter Gus Bradley war die am wenigsten geblitzt hat in der ganzen Season. Deswegen glaube ich, dass wenn er jetzt richtig eingesetzt wird, bei Tackle kann er. Er hat die geringsten Miss Tackles gehabt, unglaublich viele Tackles auch gemacht. Wenn der richtig eingesetzt wird, kann das ein Defense-Leader werden. Zusammen mit Kazir White, der mal Safety war, jetzt Linebacker. Ist ein bisschen aufgegangen.
Ja,
Und,
das ist so das NFL-Gym. Auf einmal kriegt man
ja,
so
so Brian
50,
Urlacher,
15
weißt du
Kilo
noch?
Muskeln.
Damals Brian Urlacher war
Ja, so,
Cornerback, dann war er
bam.
irgendwann Mike.
Ja,
So.
richtig so. Einfach so 15 Kilo auf Steroiden
Ja,
mehr dazu. Aber
ist
in der
crazy.
NFL nimmt man keine Drogen.
Ist crazy.
Ja,
Nee, nee,
nein,
nein,
also.
Quatsch. Psch, 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 psch. Man darf nicht überspielen.
Ja.
Dann haben sie noch Drew Tranquill.
Ja.
Der wäre letztes Jahr Starter gewesen, hat sich leider im ersten Spiel verletzt, wurde als Breakout-Spieler gehandelt. Letzte Season. Da bin ich mal gespannt. Das war erst meine Überlegung, ob ich ihn als mein Guy to Watch nehme. Aber ein Wosu ist einfach zu verlockend, weil ich glaube, der kann richtig hoch performen. Und Inside Linebacker ist auch nicht so spannend meistens. Also halt darum zu tackeln. Da ist ein Edge ein bisschen spannender. Defensive Backs, ey, es steht und fällt mit Derwin James. Wenn Derwin James fit ist, können die rumexperimentieren, wie sie wollen. Und dann ist dieses Backfield gleich einfach so viel besser. Also wenn Derwin James es schafft, fit zu bleiben, ist diese Secondary gleich auf einem ganz anderen Level. Chris Harris Jr. ist einer der besten Corners. Er ist alt, aber immer noch gut. Und wenn du ihn auf Slot lässt zum Beispiel, du kannst ihn auch immer noch Wideout stellen. Und Michael Davis ist für mich mein Herzensspieler dieser Mannschaft. Ich habe ihn immer gefeiert, immer Kritik bekommen. Letztes Jahr wurde er dann endlich mal hat er den Zuspruch bekommen und hat auch den Deal bekommen, ist jetzt der Nummer 1 Corner, war auch undrafted. coole Story und ich hoffe für ihn, dass er das auch nächstes Jahr abrufen kann. Ich halte ganz viel von ihm. Bin ich gespannt. Also Michael Davis hängt so ein bisschen damit, ob er das jetzt, ob er mit der Rolle, wo Casey Hayward weg ist, des Number One Corners umgehen kann. Ja.
Wer ist für dich wichtiger für die Defense? Derwin James oder Joey Bosa?
Derwin James.
Also sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde, Bosa gibt dieser Mannschaft sozusagen das Level, aber das Ceiling gibt dir Derwin James.
Weil Derwin James einfach so überall einsetzbar ist. Du kannst ihn halt überall hinstellen. Genau. So, und das macht ihn zu so einem unglaublich wichtigen Spieler. Joey Bosa, ja gut, Joey Bosa, ich würde vielleicht maximal Joey Bosa sagen, weil mir der Gegenüber fehlt. Also, wenn Bosa nicht funktioniert, dann ist Bosa der Wichtigste, weil sonst hast du keinen. Wenn nicht Tillery uns alle überrascht. Das macht Bosa vielleicht zum Wichtigsten. Aber sobald ein Bosa funktioniert in seiner Rolle als Pass-Rusher und du auch ihn hast, dann James, dann definitiv Derwin. Genau. Auf Safety haben sie noch eine Zia Adderley und Mark Webb in der 7. Runde gedraftet. Gehört viel Gutes über ihn, aber der ist natürlich jetzt nicht der Starter. Das ist eine Zia Adderley. Eine Zia Adderley hat letztes Season furchtbar schlecht gespielt. Aber ich glaube, er ergänzt Derwin James gut als Ballhawk, weil er musste viel James-Aufgaben übernehmen, was er nicht kann. Und ich glaube, er passt perfekt zu Derwin James und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es nächstes Jahr klappt. Also du siehst, diese Defense ist voller Breakout-Kandidaten, voller Bust will ich nicht sagen, aber Spieler mit einem hohen Ceiling, was sie abrufen müssen. Und das macht es so schwer, die Chargers einzuschätzen. Ich glaube, diese Defense hat weiterhin Top-10-Potenzial, wenn es funktioniert. Mhm. Und die Offense, da haben sie ihre größte Schwachstelle ausgemerzt mit der Offensive Line. Und ich bin ganz gespannt, wie Justin Herbert in seinem zweiten Jahr funktionieren wird. Aber ich bin guter Dinge. Ich finde die Chargers fast noch schwieriger als die Broncos, weil da ist wirklich alles drin, weil theoretisch haben sie alles. Es muss nur funktionieren. Und ich glaube, sobald dieses Anthony Lynn-Trauma überwunden wird und da ein Coach steht, der weiß, wie man Spiele gewinnt, ist da auf einmal ganz viel möglich. Und dann gewinnst du von den 9 Spielen vielleicht 7, anstatt 7 zu verlieren. Und dann schaut die Welt ganz anders aus. Ich gebe ihnen 11-5. Und ich stehe dazu und ich hätte ihn auch höher geben können und ich hätte ihn auch einen Tick weniger geben können, aber 11,5 ist das, womit ich leben kann.
Du bist also die Eins, also die Chargers machen also Chargers-Dinge und spielen nur 16 Spieler diese Saison.
Ja, genau. Ja, wegen einem Covid. Obwohl, da würden sie ja einen Loss kriegen. nein, verdammt. Ich gebe ihn 12. Tatsächlich, ich gebe ihn 12. Weißt du was? Ja. Ich gebe ihn 12.
Ja. So, ich gebe ihn 12. Weil dann haben wir nämlich mal einen Unterschied, weil ich gebe ihnen 10 Siege, aber mit Überraschungspotenzial. Sie wären für mich Zweiter in der Division. Und
dann hätten wir doch auch bei 11 Siegen den Unterschied gehabt.
Ja, aber so ist er deutlich. So ist er deutlich. Okay. Weil sonst hätte ich ihnen 9 Siege gegeben und sie hätten nur aufgrund des direkten Vergleiches gegen die Broncos gewonnen.
Ah, okay. Ja, haben wir die Chargers
und die Broncos. Für mich sind die über... Ich finde, die Chargers sind halt wirklich der Gewinner der Offseason. Auf Jahre immer.
Oft.
So ein Offseason-Team.
Und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass sie es umsetzen können mit dem neuen Headcoach.
Ja.
Und sie haben halt viele Spieler, die sich jetzt beweisen müssen, die das Potenzial haben, aber es auch abrufen müssen. Aber ich finde, sie haben keine krassen Lücken. So, ne? Ja. Was die Broncos halt killt, ist die größte Lücke, die du haben kannst, nämlich auf Quarterback.
So. Genau, das ist halt das Problem.
Und das haben die
Chargers. Das ist bei den Broncos das Problem.
Genau, und das haben die Chargers nicht und das macht den Unterschied. So, das ist die Chargers, wenn die Broncos jetzt Deshaun Watson holen, überleg mal, was wir denen für einen Rekord gegeben haben. Wenn die Chargers jetzt Tyrod Taylor anstatt Justin Herbert hätten, dann wäre das keine 12-5. So, ne? Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Das macht, QB macht den Unterschied.
Ne? Ja, es ist die wichtigste Position und das macht es halt, zeigt es halt. Eine Defense bringt dich zu einer ausgeglichenen Bilanz. Und die Offense sozusagen bringt dich dazu, ein richtiger Super Bowl-Kandidat zu sein. So kann man es, glaube ich, bringen. Also eine Elite-Defense kann dich, glaube ich, heute in der heutigen Zeit nicht mehr dazu bringen, 15-2 zu gehen.
Ja. Ich habe noch eine These für dich. Die ist mir spontan eingefallen. Justin Herbert wird MVP.
Nein.
Okay. Ist eine steile These? Nicht unmöglich?
Ist eine,
aber dafür
aber
sind wir
für
hier.
Dich wird
für
doch,
steile Thesen.
Für dich wird doch Josh Allen schon MVP.
Ja, ich habe doch der These nicht recht gegeben. Ja. Ich glaube es auch nicht, aber ich glaube, es ist knapper, als man am Ende denkt. Für mich wird,
ich glaube, also...
Es könnte knapper werden, als es ausschaut.
Also ich sehe ihn halt persönlich, zweites Jahr QB sehe ich persönlich immer schwierig. Er hat einen super... erstes Jahr gespielt, aber mich macht so ein bisschen, was mich stutzig macht, dass er halt beispielsweise in Plays, wo er Zeit hat, besser, schlechter ist als in Plays, wo er keine Zeit hat. Und jetzt wird er wird mehr Zeit haben und ich weiß nicht, ob er vielleicht einen Schritt zurück macht, was ganz komplett normal ist in der QB-Entwicklung. Ich würde einfach die Erwartungen an ihn jetzt nicht so hochhängen wollen. Ich finde ihn gut. Ich finde, man sollte aber die Kirche im Dorf lassen.
Ja, das auf jeden Fall.
Und
Aber
wenn Justin Herbert Top 12 QB-Spiel abliefert, dann bin ich vollkommen zufrieden.
Sinn einer steilen These ist es, die Kirche aus dem Dorf zu reißen.
Ja,
Deswegen
genau,
diese
ja.
These. Ich glaube, er wird Top 10 QB. Also, das glaube ich wirklich, Top 10.
Ja.
Davon gehe ich aus. Und ja, zu sagen, die Chargers kommen in die Playoffs, ist keine steile These und das glaube ich tatsächlich. Das ist möglich nächstes Jahr, weil die Division Platz 2 ist drin. Kommen wir zum nächsten Team.
Tier, Tier.
Fahren wir das Car an die Wand. kommen wir zu.
Oh,
Oh.
das fahren wir das K an die Wand, das könnte ein Folgentitel werden.
Oh Mann, nein. Kommen wir zu den Entschuldigung, Las Vegas Raiders.
Ey,
Tom.
du wirst lachen. Ich habe hier in meinen Unterlagen tatsächlich Oakland stehen. Habe ich auch nicht geändert vom ersten
Das ist
Mal.
auch ein Move, den ich bis heute nicht verstehe, weil sie hatten, außer finanziell, ne? Also. Außer
Ja.
finanziell. Okay, Las Vegas nicht.
Ja,
Aber nicht,
genau,
dass
und
es in
damit.
Oakland schlecht lief, also das Stadion und so. Egal, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Kommen wir zu den Raiders.
Definitiv. Die sind 8 und 8 gegangen letztes Jahr
Ja.
unter John Gruden. Sind für mich der Platz 2 einer Division, wo ich mich echt gewundert habe, dass sie Platz 2 in der Division waren.
Die AFC West ist einfach nur komisch.
Ja, also tatsächlich, dass sie 8 und, also dass sie, ich hätte die Raiders auf 8 und 8 geschätzt, ja, aber dass sie damit Platz 2 in der Division waren. Ich habe die Chargers tatsächlich irgendwie besser in Erinnerung gehabt als die Raiders und habe den Broncos grundsätzlich, obwohl ich wusste, dass sie nicht gut gespielt haben, auch gedacht, so, ja, die sind auf jeden Fall besser als die Raiders. Aber die Raiders unter John Gruden haben eine solide 8 und 8 Saison gespielt. Aber man hat so ein bisschen gemerkt, so, an manchen Stellen fehlt es. Und anscheinend in der Offseason hat sich der komplette O-Line-Room irgendwie verkracht. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass sie eine Position, die ihr Prunkstück war und die O-Line war gut, einmal komplett auf links gedreht haben. Sie haben Trent Brown den Patriots zurückgegeben. Sie haben Rodney Hudson an die Cardinals gegeben. Hätten den beinahe entlassen, haben jetzt noch einen Drittrunden-Pick oder so gekriegt. Sie haben Gabe Jackson nicht mehr. Und da muss ich halt sagen, so, okay, das ist schon, ja, komisch. Und ich hätte, als ich das alles gehört habe, gedacht, so, okay, das wird eine richtige Katastrophe. Als ich mich dann mit den Raiders beschäftigt habe, dachte ich mir, ja, okay, sie haben es ganz okay sozusagen kompensiert. Über den Draft und über die Free Agency. Sie haben Nick Martin beispielsweise geholt als Center, den finde ich in Ordnung. Sie haben Alex Leatherwood als Tackle geholt, das ist ein Alabama-Tackle. Ich hätte persönlich Darrisaw beispielsweise höher gesehen und glaube auch, dass Leatherwood vielleicht ein Jahr braucht. Finde es an sich nicht so schlimm. Wen ich feiere, den sie geholt haben, ist Solomon Thomas als Dreier-Technik von den 49ers. Wo ich sage, da bin ich gespannt, wie der abliefert. Die beste Verpflichtung ist für mich einfach im Kosten-Nutzen-Verhältnis John Brown als Receiver, weil der muss halt Aguilar ersetzen, den sie verloren haben an die Patriots, aber die meiner Meinung nach so das gleiche Skillset haben und John Brown halt deutlich günstiger ist. Dann haben sie Casey Herbert geholt, das hat mir eben schon gesagt, als Veteran klasse. Also da glaube ich, dass der einen wirklichen Impact haben wird für die Raiders. Wo ich mich gerne überraschen lasse, ist, dass Yannick Ngakoue ein guter Defensive End ist. Ich finde den persönlich ein bisschen überbewertet. Er muss hier Tarvarius McKinley ersetzen, der zu den Browns gegangen ist. Und er spielt jetzt wieder unter Gus Bradley. Unter dem hatte er schon mal seine beste Saison. Bisher, aber in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal, hat mich Ngakoue jetzt nicht vom Hocker gehauen. Deswegen bin ich gespannt, ob der abliefern wird.
Wie findest du Max Crosby?
We Ich finde ihn okay. Also ich persönlich, das habe ich mir auch gerade aufgeschrieben, das ist kein Elite-Pass-Rusher, aber er ist okay. Er ist für mich der Typ, den du halt in einer sehr guten D-Line-Rotation auf der Nummer 3 hast als Rusher. Er ist für mich kein Elite-Rusher, aber ich finde ihn okay.
Ja,
Also.
sorry, dass da so reingerätsche gerade, aber
Ja.
weil das gerade so gut gepasst hat, weil du gesagt hast, ein Gurke, du glaubst
Ja.
nicht, dass er. Es ist so, irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei dem. Ist ein schwieriger Charakter. Der war mal zu Gast bei dem Podcast Butter with the Boys und hat dann erzählt und auch von seinen mentalen Depressionen, Alkoholproblemen, all das. Und das ist jetzt rausgekommen. Ja. Und daran habe ich mich erinnert und er hat das jetzt überwunden. Und ich habe mir so gedacht, wenn er da jetzt vielleicht wieder Fuß fasst, ne, und jetzt mental auch im Game ist, weil vielleicht hat ihn das auch zurückgehalten, so Dinge, die man halt nie weiß. So, ne, das ist ja auch Zufall, ja. Das hätte er sonst nie gewusst. Und mir so gedacht, wenn der jetzt es schafft, im Kopf ist er scheinbar wieder klar und angekommen und das ist schön für ihn, das freut mich, wenn Menschen aus so einem Loch rauskommen, mal gucken, was möglich ist. Ne? Weil Talent hat er, ne? Und ich bin gespannt, das ist so ein Spieler.
Talent hat er dich.
Vielleicht würde ich es ihm auch einfach persönlich sehr gönnen, aufgrund dieser Geschichte. Ja. Aber ja,
ich finde. Ja, also das ist tatsächlich. Das kann natürlich jemand jetzt beflügeln, wenn er einen klaren Kopf hat. Ich bin gespannt. Man kann ja immer nur das bewerten, was man sieht.
Ja, natürlich. Das hat gerade gepasst. Sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Jederzeit. Ich fand die Info auch interessant.
Ja, also kann ich empfehlen, die Folge. Also die ist wirklich, die war sehr bewegend. Mhm. Weil wenn du den so siehst, denkst du nicht, dass der auf einmal so krass davon erzählt. Und du hast nur die Host. Ich meine, ich weiß nicht, ob Kittel dabei war oder Livon, aber ich glaube Livon und Compton. Also beide völlig überfahren mit der Situation und so. Oh, und darüber reden
Scheiße,
wir heute.
Das wird jetzt hier ein ernstes Thema.
Eine richtig gute Folge geworden. Also die kann ich wirklich empfehlen. Ja. Und wer sich für sowas interessiert und die war echt stark. Genau, ja, aber
D-Line Raiders. Welche tatsächlich? Ja, D-Line Raiders. Sie haben noch Quentin Jefferson geholt als Defensive Tackle, was ich in Ordnung finde. Für die tiefer Receiver haben sie Snead geholt. Den kann man als erfahrenen Spieler einfach mitnehmen. Wo ich dir eine Frage stellen will, die haben für viel Geld Kenyon Drake geholt als Running Back. Du hast Josh Jacobs. Warum tust du das?
Also er ist ja gut. Ne? Er ist ja gut. Ne? Also erstmal das muss man vorwegnehmen. Letzte Season 955 Yards, 10 Touchdowns. Das ist okay. Aber ich hatte ihn immer so ein bisschen als Receiving Back in Erinnerung. Und ich dachte, vielleicht soll er das...
Aber
das ist er ja gar nicht.
Genau, das habe ich auch immer gedacht, aber das ist ja gar nicht.
Wobei, er hat Career 1244 Receiving Yards, aber letztes Jahr nur 137. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sich das so aufteilt auf die letzten Seasons. Vielleicht war letztes Jahr auch einfach nur schlecht. Aber ich hatte ihn so in Erinnerung. Da habe ich gedacht, okay, ergänzend zu George Jacobs, der zwar auch kann, aber das ist eher so der Bum-Bum-Runner. Aber es macht, also ich bleibe bei der Philosophie. Wenn du schon, also du brauchst Running Backs nicht viel Geld geben und wenn du schon einen guten hast, brauchst du erst recht keinem zweiten viel Geld geben, ja.
Genau.
Also finde ich nicht gut, auch wenn es, also das hat nichts mit Kenyon Drake zu tun. Ich finde ihn gut. Er hat performt letztes Jahr, er hat es sich verdient, aber ich verstehe auch ihn nicht. Ja. So, also wenn du eine fast 1000-Yard-Season performst, warum gehst du wohin, wo ein noch besserer Runner ist, so, den du definitiv nicht vom Thron stößt? Gut, wahrscheinlich, weil ihm kein anderes Team für die Starting-Rolle so viel Geld geboten hat. Spricht ja auch nicht für die Raiders. So. Das ist ein smarter Mover.
Ja, und das ist für mich schon wieder der Übergang zum Draft. Ich finde, seit Jahren, seitdem John Gruden da am Werk ist, draften die keine schlechten Spieler, aber sie draften sie immer an Positionen, wo ich sage, naja, ihr hättet auch runtertraden können. Und hättet euch mehr Picks, hättet euch halt mehr Picks dafür sichern können. Ja. Leatherwood ist, glaube ich, kann ein guter Tackle werden, aber zum Beispiel hätte ich Darisaw höher gesehen. So, bei Trey von Merring, der ist TCU-Safety in der zweiten Runde, ja, das ist der ist gut. Das ist, also ich habe den sogar hier als Starter für mich drin. Ja, aber vielleicht hätte den Asante Samuel als Cornerback mehr geholfen und Samuel auch das höhere Ceiling sozusagen sehen.
Jetzt muss man natürlich sagen, einfach, Samuel war nicht der beste Corner im Draft. Punkt. Aber ein sehr guter. Aber Murray war vielleicht oder ist der beste Safety im Draft gewesen.
Safety. So. Richtig.
Und das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Ne? Und es ist schwierig, aber.
Keine Frage. Ich habe da immer so ein bisschen. Ich finde, man hat bei denen halt immer das Gefühl, ja, also die Picks passen, das ist alles in Ordnung, aber es ist so, in der Schule ist es derjenige, der die 2- oder die 3+ schreibt und sich damit zufrieden gibt, aber wenn er halt 2 Minuten investieren würde, halt immer eine 1 liefern könnte.
Ja, ich finde halt, ne, dafür, dass das Mike Mayock irgendwie ein super Guru ist und Gruden und letztes Jahr schon mit Henry Rux fand ich fragwürdig, mit Judy und Lamb und Jefferson on board.
Mit Annette auf Cornerback, das war auch komisch.
Das war noch viel merkwürdiger. Also Rux ist ja gut, aber wenn ich sage, Route Running ist das Wichtigste bei einem Receiver, dann meine ich das so. Und ich finde, Henry Rux ist halt so ein Speedster, den du auch später kriegst. Und ja, Jerry Jeudy hatte ein paar Drops, aber ist definitiv der bessere Route Runner. Und dass Jefferson so eskaliert, hat vielleicht niemand gesehen. Da würde ich jetzt vielleicht eher sagen, Eagles, ihr habt es verkackt, aber nicht unbedingt die Raiders. Aber dass Jeudy und Lamb nach Ruggs gegangen sind, habe ich schon nicht verstanden. Und Arnett habe ich sowieso nicht verstanden. Also das war ein kompletter Reach. Der ist ja vielleicht nicht schlecht, wobei war nicht so gut letztes Jahr, aber den hättest du auch noch später
Er war nicht
bekommen.
gut.
Ja, den
Genau,
hättest du auch noch
das war ein
später
Typ, den
bekommen.
hättest du,
Ja,
den hättest du halt in der zweiten Runde, glaube ich, sogar noch gekriegt.
das habe ich absolut gar nicht
So.
verstanden. Ne? Und dieses Jahr mit Alex
Aber der
Leatherwood
kann,
das
der hat
Gleiche, wie du schon
Potenzial.
sagst. Ja.
So. Ja. Ja, also das sind alles keine schlechten Spieler. Die kommen auch immer von Colleges, wo ich einfach mal sage, ja, okay, die produzieren öfter mal einen guten, die produzieren öfter mal gute Spieler. Aber deswegen, dem Draft kann ich nur so eine 3- geben. Was ich, we wem ich gönne, also wo ich mich freue, dass er nicht mehr bei den Raiders spielt, ist LaMarcus Joyner, den ich bei den Rams richtig gut fand. Den ich bei den Raiders, aber der hat einfach, er ist kein Slot-Cornerback. Wurde aber irgendwie ganz komisch eingesetzt, deswegen da freue ich mich, dass er nicht mehr da ist, für ihn als Spieler. Das ganze Team wirkt für mich so, also ich habe es in der Offseason schlechter im Gefühl gehabt. Die haben, finde ich, die haben so eigentlich eine ganz gute Baseline. Ich finde, John Gruden ist ein guter In-Game-Coach. Also der hat immer gute Gameplans, die er auch wirklich gut umsetzt. Wenn man sich grundsätzlich die Spiele anguckt und sich einfach mal so die ersten 10, 15 Plays anguckt, die gescriptet sind, da machen die Raiders immer einen richtig guten Job. Und deswegen glaube ich, dass Gruden halt wirklich als Coach, schätze ich ihn, was er als Manager drumherum mit Mayock zusammen macht. Ne? Wen ich persönlich, wenn mir in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu schlecht bei wegkommt, ist Derek Carr. Der ist sicherlich kein Top 5 QB, aber er ist auch nicht so schlecht. Ich finde, der kann dir dein System vernünftig umsetzen. Ich finde, er geht vielleicht nicht immer das größte Risiko, hat sich da aber auch verbessert. Und ich finde ihn solide. Und ich finde, Mariota ist ein guter Backup, den du halt theoretisch als Gadget-Waffe auch nochmal einbringen
Ist
kannst, so
vielleicht
als Wildcat-QB.
der beste Backup der Liga, wenn man denkt, dass der Bursche Backup ist. Ne? Also das ist
Ja.
ein Luxusproblem.
Ja, aber. Genau, also es ist definitiv ein Luxusproblem. Ich würde Mariota eigentlich mal gönnen, dass er in so ein System kommt, wo er als Runner performen kann. Und wo er einfach also wirklich seine Stärken nochmal ausleben kann. Ich halte ihn, also wenn Tyson Hill als Athlet punkten kann, warum sollte Mariota das nicht können? Also,
Ja, und Tyson Hill
vielleicht
hat
mal.
sein Geld bekommen, ne? Also dafür, was er da.
Genau.
Anderes Thema, kommen wir noch zu. Können wir uns auf jeden Fall dran abarbeiten in der NFC South, wie wir das so finden.
Richtig. Ja. Ja. Über den Running Back Room haben wir im Prinzip gesprochen. Josh Jacobs ist für mich ein Top 8 Running Back. Ich verstehe nicht ganz, dass Drake da ist, aber das will ich jetzt gar nicht bewerten. Die beiden zusammen sind natürlich ein super Tandem und die können natürlich jetzt auch wirklich glaubhaft ein Two-Back-Set auf die Beine stellen. Theo Riddick wird für mich, glaube ich, keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, Jalen Richard wird so noch ein paar Snaps sehen, aber an sich, Jacobs und Drake werden sich die Snaps untereinander aufteilen. Das ist natürlich ein
Aber auch
hohes Level, was du
wir
durchgehend
reden
bringen
hier
kannst.
wahrscheinlich von 70-30 oder 80-20, weil Jacobs einfach
Ja,
hammerkrank
genau.
ist. Oh, ne, Alter.
Genau, also das ist schon, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, man bezahlt keine Running Backs. Die Qualität von Drake hätte man auch anderweitig sich irgendwie holen können und das günstiger. Auf Receiver, ich kann hier immer nur sagen, so, damit dieser Receiving Corps gut ist, ich glaube, dass John Brown, wenn er fit ist, als Deep Threat, der ist in Ordnung. Ich finde, Hunter Renfrow ist unterschätzt in der öffentlichen Wahrnehmung. Als Slot finde ich den super, aber er ist halt ein reiner Slot. Ne? Dann hast du Jones, Edwards und Snead, die für die Tiefe und für die Erfahrung da sind, meinetwegen. Aber damit dieser Korb gut ist, muss Henry Ruggs abliefern und deutlich mindestens anderthalb Klassen besser spielen, als er es bisher gemacht hat.
Ja, und
Und
siehst du in ihnen Nummer 1 Receiver? So vom
nein.
Skillset? Ich halt auch nicht.
Nein. Vom Skillset ist das für mich kein Nummer 1 Receiver und aber selbst davon mal abgesehen, damit er nicht als Bust gilt, muss er für mich besser spielen als das, was er gerade getan hat. So, die haben Speed, ja. Ne? Brown ist schnell, Ruggs ist schnell,
Ich glaube,
Hunter Renfrow ist schnell und Speedy, das ist in Ordnung.
ob er als
Ne?
Bust
Und sie haben
gilt,
halt.
hängt halt immer so ein bisschen davon ab, auch wie Jeudy und Lamb sich entwickeln. Weißt du? So,
Ja,
das wird man immer in
genau.
einem Atemzug nennen. Und wenn er ein solider Nummer 2 Receiver wird, dann würde ich sagen, ist das kein Bust. Aber wenn Jeudy und Lamb die
Richtig, aber.
absolut Nummer 1 Receiver werden, dann ist es ein Bust.
Dann
Ja.
Ja, dann ist er kein Bust, dann ist es einfach eine Fehlentscheidung der Raiders
Ja, genau,
gewesen,
also es ist Draft Day Bust. Nicht erst der Bust, sondern es ist so ein Draft Day Bust. So.
Genau. Ja. Wenn du sagst beispielsweise, dass Allen ein Elite-Receiver ist, den keiner kennt, okay, ich habe das gesagt, aber oder den du vergisst,
Nee, ich gebe dir mal recht.
Darren Waller ist für mich der ein Top-Titan, also ein Elite-Titan, den keiner kennt.
Platz 3 für mich.
Ja, ich sehe ihn manchmal sogar Platz 2. Aber ich glaube, auch da wieder würde Waller nicht bei den Raiders spielen, wäre das ein richtiger Star. So.
Wobei die Raiders haben ja Presse, aber meist halt negative. Aber haben
Genau,
halt
haben halt
Presse.
negative Presse, so, ne?
Ja.
Das ist halt das Problem,
Ich meine,
ne?
wer sein
Und
Stadion
Gruden.
Black Hole nennt, ne? Also sorry. Ich denke da jetzt nicht an ein schwarzes Loch, sondern an. Gut, ja, Waller, auf jeden Fall. Wer ist denn für dich Platz 2
Richtig.
Tight End? Wenn du so da irgendwie überlegen
Also,
musst.
Kittel ist für mich 1, Waller ist für mich 2, Platz 3 ist Kelce.
Weil das ist mein Problem. Ich sehe Kittel halt vor Kelce, aber ich kann Waller nicht vor Kelce packen. Das ist so. Ich meine,
Ja.
Kelce hat 1400 Yards gefangen. Ne? Also, ja, er ist ein Tight End, aber er kann ja auch gut genug blocken, um. Ja. Aha.
Kelce hat 1400 Yards gefangen mit Mahomes.
Das stimmt. Aber Derek Carr ist
Da fange
auch
ich dir
kein
100.
Derek Carr ist auch kein Trashy QB. Und er muss sich die Dinger mit Tyreek
Ja.
Hill teilen. Ne? Mit wem musste sich denn Waller die Catches teilen? Also der war ja praktisch Carrs.
Hallo, mit Nelson Aguilar.
Okay, ja, das ist Tyreek Hill-Level auf jeden Fall. Ne, also Waller hat natürlich, weil Waller war halt auch die Lebensversicherung von Carr. Also es gibt ja zwei Arten, wie du viel Bälle kriegen kannst. Entweder du hast einen überragenden QB, der alles schmeißen kann. Oder du hast einen katastrophale Mitspieler und du bist die einzige
Ja.
Anspielstation. Dann kannst du vielleicht sogar noch mehr
Das
fangen, ne? Weil du einfach der
du
One Read
kannst
bist.
viel fangen, genau, aber du kannst viel fangen, aber du hast halt auch immer zwei Leute im
Bist halt
Gesicht.
auch immer gecovert, ja klar. Also es ist immer
Genau,
schwierig.
also ich weiß, dass das Defenses letztes Jahr gegen die Raiders an sich gesagt haben, ja, okay, wir müssen es schaffen, wir müssen Waller covern
Ja.
und dann sollen es doch die anderen besiegen.
Ja, das ist natürlich,
So, und
ja, klar, okay, wenn du die einzige Anspielstation bist, ist natürlich auch wieder schwierig. Wobei man vielleicht ja auch letztes Jahr noch Henry Ruggs hatte und man eben vielleicht dann auch, ja, erst gegen
Dann im
Ende der
zweiten
Season
Spiel
gemerkt hat,
festgestellt
ja, wir brauchen ihn gar nicht so doll covern.
Richtig,
Ne?
so krass ist er nicht. So, aber ich bin gespannt, vielleicht wird das dieses Jahr, ich hoffe es. Ne? Die O-Line, da habe ich gedacht, das wird eine Katastrophe, aber ich finde, Colton Miller der hat sich gemacht, das ist für mich auch so ein Typ, der hat sich entwickelt. Am Anfang habe ich gedacht, ja, der ist ein bisschen zu früh gedraftet worden, aber der hat sich jetzt von Jahr zu Jahr gesteigert und ist für mich ein solider linker Tackle. Incognito soll ein schwieriger Charakter sein, aber er ist okay, er ist zwar alt. James und Good sind solide. Und Leatherwood startet, wenn er als Right Tackle, glaube ich.
Ja.
Da bin ich gespannt, ob er mit dem Speed der NFL klarkommt.
Nö.
Ich finde, diese O-Line, ja, das glaube ich auch, aber ich finde, diese O-Line hat keine klaren Schwachstellen, aber sie ist natürlich schlechter geworden insgesamt. So,
Guck dir mal den Pass Rush an, den er in seiner Division ins Gesicht bekommt. Bosa, Schaub, Von Miller.
ja, das ist halt das Ding. Und ich glaube, dass sie das halt ein bisschen unterschätzen.
Ja.
Ne, sie haben natürlich, das darf man auch nicht vergessen, sie haben mit Ingold einen guten Fullback, der kann vielleicht beim Blocken ein bisschen aushelfen, dass du halt mit Two-Back spielst, mit einem Running Back und einem Fullback und der Fullback blockt halt erstmal wie ein O-Liner mit und guckt einfach, was durchkommt. Aber das sollte ja nicht deine
Ja, und schränk
Grundintention
dich halt
sein.
ein. Du musst eine Waffe
Ja.
rausnehmen, eine Anspielstation.
Ja, keine Frage.
Ich meine, Fullback kann man auch anwerfen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du noch einen guten Receiver draußen hast. Ja, und du limitierst dich so ein bisschen aufs Running Game, ne? Was kein Problem ist mit Jacobs, aber ja, mal schauen. Also wenn der Fullback so eine
Ich
wichtige
bin.
Rolle spielt, dann ist dein System relativ schnell enttarnt wahrscheinlich. Ne? Also,
Oder du spielst bei den 49ers.
ja, gut, aber da hast du halt auch einen Shanahan und das ist vielleicht der Mastermind in der Offense aktuell. Ne?
Ja, und wie gesagt, ich finde die Offense-Line nicht gut. So, das kann man glaube ich sagen. Aber sie ist besser, als ich nach der Offseason gedacht hätte, von den Spielern her. So würde ich es glaube ich formulieren. In der Defense hoffe ich persönlich, dass Gus Bradley Littleton wieder hinkriegt als Linebacker. Dass Kwiatkowski, den finde ich gut also den haben sie damals von den Bears geholt, den finde ich immer noch gut. Das ist ein solider Linebacker. Littleton hat eine katastrophale Saison gespielt, hat auch gesagt, dass er mit dem System ein bisschen überfordert war. Gus Bradley spielt ja relativ simple Plays und die halt konsequent. Und ich glaube, das wird Littleton vielleicht helfen.
Gus Bradley hat halt das Problem, dass er immer erwartet, dass seine Spieler ein System, so ein bisschen wie Roman. Ich habe mein System und die Spieler haben zu passen. So, ne? Also, die müssen
Richtig,
das jetzt,
so.
das muss passen. Wir gehen nicht
Ihr
nach den
könnt ma
Spielern, sondern
richtig.
wir gehen nach dem System. Und
Richtig.
Gus Bradley bedeutet Cover 3 und kein Blitzen. Das heißt, du kriegst vorne keinen Support von den Linebackern, es wird kaum geblitzt. Und hinten hauptsächlich Cover 3, was mir tatsächlich gut gefällt, weil mit Jonathan Abram haben sie so einen geisteskranken Psycho auf Safety, auf Strong Safety, der eh nicht covern kann, sondern nur schädelt. Also, passt ja
Richtig,
ganz
genau.
gut.
Aber ich habe die D-Line bewusst übersprungen, weil wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Aber da haben sie natürlich noch Ferrell neben Ngakoue als Edge Rusher und Crosby. Die Rotation ist, finde ich, in Ordnung. Du hast mit Jefferson, Inside und Hankins zwei D-Tackles, die auch in Ordnung sind. Für mich, mein Guy to Watch ist Solomon Thomas. Ich möchte sehen, dass der Typ
Ja, cool, ja.
abliefert, dass er seinen First-Round-Pick nochmal rechtfertigt, dass er vielleicht keine DeForest Buckner-Saison hinlegt, aber vielleicht ein bisschen was darunter, dass er zeigt, dass er nicht ein Produkt der 49ers ist, sondern dass er selber als Spieler einfach unterschätzt ist. Wenn ich mir die DBs angucke, Arnett sollte sich steigern. Punkt. Ich hoffe, ich möchte ihm das Potenzial nach einem Jahr nicht absprechen. Cornerback ist eine schwierige Position. Er sollte sich aber steigern. Abraham ist für mich bisher eine Katastrophe, weil er einfach ein Decision-Making, der ist ein geisteskranker Tackler, aber kann nicht covern und sein Decision-Making
Ja,
ist
und
nicht
macht
gut.
dann halt auch Miss-Tackles. So, wenn du mit Vollspeed
Genau,
einfach
also
nur töten willst, fliegst du auch mal vorbei.
genau. So, das ist halt
Und er kriegt Flaggen.
er ist für mich der typische Boomer-Bust-Kandidat. Ich bin gespannt, was Mooring macht. Ist aber ein Rookie. Das finde ich halt auch immer so. Der wird dir diese Defense nicht umkrempeln. Deswegen ist, glaube ich, so eine Verpflichtung wie Casey Hayward halt wichtig, dass so ein Veteran den Jungs sozusagen mal erklärt, wie das Spiel funktioniert.
Ja, gerade.
Deswegen kann der da, glaube ich, klar, er wird älter, aber ich glaube, da kann er performen.
Ja. Vor allem der
So,
andere
weil er die ein
Corner
bisschen führen kann.
auf der anderen Seite, Trayvon Mullen, über den haben wir letztes Jahr auch schon mal gesprochen.
Ja.
Ja, der hat richtig viel
Ja.
Potenzial, und da haben sie sich ein bisschen zu stark auf einen jungen Corner verlassen als den Nummer 1 Corner direkt. Ne? Und
Genau.
vielleicht jetzt mit Hayward als erfahrenem Typen an seiner Seite, Arnett als Backup, der im Notfall auch mal rauf kann, oder halt dann den Slot
Ja.
Roll über oder wie auch immer, könnte ich mir vorstellen, also es wäre jetzt vielleicht sogar mein Guy to Watch in dieser Defense, aber ich finde Solomon Thomas ein super Pick für Guy to Watch, aber bei mir wäre es vielleicht Mullen, weil da bin ich ganz gespannt. Ich glaube, da steht und fällt viel im Backfield, ob der performt. Und waren die Raiders, aber weißt du, das waren das irgendwie, die waren auch katastrophal, der schlechteste Pass Rush sogar, das war auch eine Katastrophe letztes Jahr, die haben noch gar keinen Pressure hinbekommen. Ich weiß aber nicht, ob es der
Ich glaube, die Titans waren, glaube ich, das Schlechteste, aber danach kamen irgendwie, glaube ich, die Raiders.
Und da haben sie nicht viel für getan, oder? Also,
Ja, sie haben halt Thomas als Dreitechnik, sie haben
Ngakoue
Ngakoue.
geholt, aber
Ja, genau.
da ist halt die Frage,
Richtig, und
hättest
das
du
ist halt so.
da, guck mal, Leatherwood, hättest du vielleicht Quiddy Pay draften können, oder? Ich weiß halt nicht, wie weit er ins System
Genau.
passt. Ne, das ist halt ja auch immer eine Frage, wenn du 4-3 hättest, na, vorbei. Ja, ne, also,
Hätte, ne, das war, also
hätte.
Ngakoue ist ein 4-3-End, so, der ist jetzt nun mal da. Damit haben sie den Pass Rush irgendwie adressiert. Ich finde halt von meiner ganzen Einschätzung her, also ich gebe den Raiders dieses Jahr 5 Siege, maximal 8. Also das für mich, in dieser Range spielt sich das Ganze für mich ab, zwischen 5 und 8 Siegen, und ich sage 5 in dem
Ja.
Fall, weil mir hier zu viele Fragezeichen sind. Ich finde K immer noch gut. Ich finde auch die Waffen, das ist ein Team, das hat für mich irgendwo eine Baseline, auch aufgrund von Coaching. Aber es fehlt das High-End-Potenzial. Und es sind mir zu viele Wenns. Wenn Ngakoue gut spielt, wenn Solomon Thomas gut spielt, wenn Littleton sein Game wiederfindet, wenn Arnett sich weiterentwickelt, dann hast du vielleicht eine gute Defense. So, und das ist halt, und dann hast du immer noch keine Elite-Defense. Und deswegen sage ich 5 Siege.
Ja. Ich verstehe halt nicht, warum sie nicht einen Edge gedraftet haben, first, und dann vielleicht einen Offensive Tackle, second, weil da hätten sie Leatherwood nämlich auch noch bekommen.
Ja,
So,
genau.
und dann hätten sie Phillips war, glaube
Meine.
ich, sogar noch an Bord. So, ne? Also, ja, bin mir aber
Ja.
gerade nicht ganz sicher, ob er noch an
Ne,
Bord war.
Phillips war, glaube ich, der war, glaube ich, schon weg.
Ein Vor oder so,
Aber ich
aber in
bin.
der Range irgendwo.
Ja,
Aber Quiddy Pay war
genau,
auf jeden
da war
Fall
der irgendwo.
da.
Quiddy Pay war auf jeden Fall da. Meine These für
Ja.
dich: John Gruden darf seinen 10-Jahres-Vertrag nicht erfüllen.
Wer muss ihn denn dafür muss ihn ja erstmal Mike Mayock feuern. So, das wird schon mal schwierig. So, das heißt, der Owner muss ins Rennen kommen. Wie viel hat er noch offen? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Weißt du
Noch
das?
6 Jahre.
6 Jahre?
Der
Nein,
ist jetzt im vierten
nein, nein,
Jahr.
nein, 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 er macht seine 10 nicht voll. Ich weiß halt nicht, was das für
Ja,
eine
sehe ich auch so.
finanziell desaströse Sache ist, wenn sie
Ja.
ihn trotzdem bezahlen müssen unter den neuen Coach. Ne? Das kann ich dir jetzt nicht ausrechnen und wie schädlich das wirklich wäre, aber ich glaube vom Bauchgefühl her, unabhängig von allen Konsequenzen, dass das nicht der Fall sein wird. Weil es
Ja,
ist, die sind
gehe
jetzt,
ich
also
vollkommen mit. Also,
nach 4 Jahren musst du irgendwie was auf die Beine gebracht haben. Und du kannst jemanden noch
genau,
stark
und
anfangen.
das richtig. Ich finde halt grundsätzlich, dass sie, man merkt halt, sie wollen halt ihre Art Spieler irgendwie haben, aber das, aber ich sehe im Moment noch nicht. Sie haben jetzt halt nach 3 Jahren, die ersten 3 Jahre sozusagen weggeworfen und jetzt alles wieder auf links gezogen
Ja.
und das gefällt mir halt
Und
irgendwie
eiern
nicht und
immer noch
deswegen.
mit ihrem QB rum. So.
Genau, eiern immer noch mit ihrem QB rum und die sind irgendwie nicht weitergekommen,
Nee.
die unter Gruden jetzt. Und das muss ich sagen, gefällt mir nicht.
Ja, so, du willst bestimmt noch einen Rekord von mir hören. Also ich schwank so ein bisschen zwischen, ich meine, sie haben ja 8-8 geschafft, irgendwie. Sie haben sehr stark angefangen, am Ende alles verloren, meine ich. So war es ja irgendwie. Und ich weiß halt nicht, ob genug schiefgelaufen ist, dass das jetzt katastrophal viel schlechter wird. Was man aber bedenken muss, ich glaube, dass die Division einfach viel stärker wird. Und irgendwo müssen sie ja ihre Siege herholen. Und wo, wenn nicht, in der eigenen Division. Und dann wird der Raider, werden die Raiders vielleicht so zum Boxsack der Division. Und dann hast du da die Niederlagen mehr. Ich schwank so ein bisschen zwischen 6-11 und 7-10. Ich hatte erst 7-10 stehen, einfach aus, ne, das, weil er vielleicht Chargers-Fan ist, gibt er den Raiders einen Scheiß-Rekord. Deswegen dachte ich, na, bin ich mal gnädig. Aber ich glaube, sie legen einfach nicht so stark los wie letztes Jahr und holen hinten raus aber auch nicht mehr Siege. Und ich, ja, 6-11, komm, ja, sorry, das heißt wirklich nichts Persönliches. Ich habe nicht mal ein
Ich
Problem.
glaube es schon. Ich glaube, es ist schon
Nein,
so.
ist
Es
es
ist schon
nicht. Und
sehr
ich bin, nein,
persönlich.
ist es nicht. So, und allein Casey
Ja, sie
Hayward,
sind beim.
Geld gönne ich alles. Ja.
Ja, aber sie sind auf jeden Fall Platz 4 in der Division.
Ja, das auf jeden
Genau,
Fall.
das
7,
kann man, glaube
10,
ich, so
6,
sagen.
11 kann man eh nicht schwer sagen. Aber die Raiders kriegen einfach wegen Abraham vielleicht oder so. Ich weiß nicht, ob der geimpft ist, aber doch so ein Kandidat für, sie kriegen den jetzt, weil er ungeimpft über den Platz rennt, positiv. Okay, ja, ich würde sagen, dann kommen wir zum absoluten Top-Team der Division. In einer an sich eigentlich starken Division, wo ich wirklich überrascht war, dass letztes Jahr die Records so schäbig waren. Ne? Und wie du schon sagst, mit einem Raiders auf Platz 2, weil auch letztes Jahr hätte ich die Raiders auf dem letzten Platz gesehen tatsächlich. Ja, vielleicht, weil die
Vom
Chargers
Potenzial her.
mit, kurioser QB-Situation, man wusste nicht so ganz. Ne? Und mit Tyrod Taylor hätte man auch nicht, hätte man noch schlechter, also hätte man weniger Siege geholt. Deswegen, aber auf jeden Fall waren die Raiders da für mich eigentlich auch schon Platz 4. Also es ist eine starke Division, aber Kansas City ist nochmal so das Sahnehäubchen on top. Das kann man, das kann man, denke ich, so sagen. Machen wir uns nichts vor, das ist immer noch die beste Offense. Ich meine, die haben die meisten First Downs geholt, die holen die meisten Offensive Yards geholt, die holen 29,6 Punkte per Game. Das ist einfach krank. Mahomes 4.700 Yards, 38 Touchdowns. Ich meine, kleine 50-Plus-Season, aber 38 Touchdowns zu 6 Interceptions ist einfach krank. So, das ist die beste Interception Percentage, wenn man es ausrechnet, der Liga. Er holt 316 Yards pro Game. Das ist einfach, der Typ ist von einer anderen Welt und er spielt so und man hat nie das Gefühl, dass er irgendwie einbricht. Das ist einfach eine Bank auf QB und der wird diese Liga dominieren über die nächsten Jahre. Wenn nicht auch irgendwas Aaron Rodgers-mäßig, Contract-mäßig schief läuft, dann wird er bei den Chiefs sehr, sehr lange spielen und sehr, sehr, sehr gut spielen. Was immer so ein bisschen Fragezeichen bei den Chiefs ist, ist die Defense. Ne, diese Offense ist eine Maschine, aber die Defense ist, ja, sagen wir, durchschnittlich. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. So, wenn wir uns angucken, dass der DC Spagnuolo, ich weiß mal jetzt, die Spagnuolo, was ist das für ein Name? Egal, klingt wie eine Nudelsorte. Ist ein aggressiver Blitzer, ja, und hat aber trotzdem nur 32 Sacks. So mit, und damit ist Platz 19 in der NFL. Und dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn deine Coverage im Arsch ist. Weil wenn das Aggressive sich nicht auszahlt und da du nur auf Platz 19 landest, ja, und voll auf Pass Rush und Blitzen setzt, ja, dann ist natürlich hinten auch schwieriger zu covern. So, wenn der Sack dann nicht kommt, wird es schwieriger. Und dann ist es auch kein Wunder, dass Breland und Ward 53% Completion erlauben, die beiden Cornerbacks, und ein Passer-Rating von 103. Da ist jetzt die Frage, das ist so eine klassische Sache. Liegt der Fehler bei den Cornerbacks oder liegt er beim Pass Rush? Ja, du kannst nicht ewig covern.
Ja,
Dann sind
definitiv.
halt die Räume da, wenn die Spieler fehlen. Das macht es so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, die Antwort ist ganz leicht. Es ist weder noch. Es ist einfach alles ist Durchschnitt in dieser Defense. So, es ist nicht katastrophal im Cornerback-Room, abgesehen davon, dass Breland eh weg ist, aber es ist nicht katastrophal. Es ist auch nicht katastrophal vorne. Es ist irgendwo so was dazwischen. Ne? Und da könnte man jetzt ja meinen, sollten sie Free Agency mal was in der Defense tun. Jetzt haben sie aber ihre beiden Starting Tackle verloren in der Offseason. Das war erstmal so,
Die hat,
what
die haben
the?
sie gecuttet, die haben sich,
Gecuttet,
die hat,
naja.
ja,
Eric,
ja, also.
Fischer und Mitchell Schwartz und dass die im Super Bowl gefehlt haben. Wir hatten das letzte Woche ja schon, dass wir, und du meintest, ah, du kannst, das ist mir jetzt zu einfach, das auf die fehlenden Tackle zu schieben. Und da hast du auch recht, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass sie gefehlt haben. So,
Ja,
Punkt.
ich habe
Ne?
gesagt, es ist mir
Und
zu einfach,
ja,
dass
ich
sie mit
weiß.
beiden gewonnen haben.
Ja,
Das
da,
ist
okay,
für mich
Entschuldigung,
die
Entschuldigung.
So, das ist für mich der große Unterschied.
Ja, okay.
Also ich sage nicht, dass sie mit den beiden Tackles gewonnen haben. Ich sage aber, dass sie mit beiden Tackles natürlich besser gespielt hätten
Ja, gut, okay.
und
Aber ich habe
Mahomes
ja irgendwie
damit mehr Zeit
gesagt,
gehabt
hätten
hätte.
mit vielleicht gewonnen und das war ja die Diskussion, genau. Ne,
Genau.
und das ist vielleicht
So,
tatsächlich ein bisschen
also.
einfach. Aber nichtsdestotrotz haben sie ihre beiden Starting Tackles verloren und schon denkst du dir, na okay, jetzt sollte das Priorität sein und doch nicht die Defense, ne, dass du eine O-Line zusammenbekommst. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben halt genau das gemacht. So, ne? Sie haben alles getan, dass die O-Line funktioniert. Sie haben Joe Tooney geholt von den Pats. Ich finde, er ist überbezahlt für einen Interior Offensive Lineman,
Ja.
sagst du ja auch. Ne? Hat es ja schon in dem
Also
letzten.
ich finde, er war der beste Guard auf dem Markt.
Das ja, definitiv.
Er hat in 1733 Snaps nur 3 Sacks zugelassen. Das ist überragend. Sie haben ihm Top Money bezahlt und ich finde halt, einem Guard zahlst du nicht so viel Geld wie einem Tackle.
Zumal sie
Und
gerade
deswegen.
zwei Offensive Tackle verloren haben und kein Guard.
Genau, richtig. Und Tooney ist halt ein Guard und kann maximal noch Center spielen.
Ja.
So, und von daher sage ich, sie haben ihn überbezahlt, aber er ist natürlich ein Upgrade für diese Offensive Line.
Ja.
Weil er wahrscheinlich außerhalb von den Colts für jede Offensive Line bei den Guards ein Upgrade wäre.
Ja. Gut, das heißt aber, Sie haben immer noch das Tackle-Problem. Wen haben Sie noch geholt? Sie haben
Ja.
Kyle Long aus dem Ruhestand geholt. Okay. Gucken, was
Bin ich,
Old Man
ja.
so bewegen kann. Will er vielleicht noch
Ja.
so einen Super Bowl-Ring abstauben? Who knows? Er macht aber, er bringt halt auch, ähnlich wie Casey Hayward, das bei den Raiders im Cornerback-Room macht, hier Erfahrung mit. So, Punkt. Und
Genau.
hilft. Und du kannst ihn auch, wenn es starten lassen. So, das ist, denke ich, klappt noch. So, ne? Es geht. Ja, Rammers und Wiley wurden verlängert. Die haben sie zumindest gehalten. Und sie haben Duvernay Tardif und Niang, die beiden, die kommen aus einer Opt-out-Season. Also sie haben ausgesetzt letztes Jahr. Das
Genau.
heißt, da haben sie wieder Tiefe.
Und
Und?
Duvernay Tardif muss man, finde ich, nochmal erwähnen. Der ist ja eigentlich Arzt und der hat sein
Stimmt,
Opt-out
ja.
gewählt, um sozusagen während der Corona-Zeit sozusagen zu helfen. Und es hat deswegen auf ein NFL-Jahr verzichtet und ist jetzt wieder da. Also das finde ich immer
Jetzt.
noch aller Ehren wert und einfach nur
Ja, stimmt.
Bam.
Jetzt, wo du sagst, das habe ich gelesen. Es hat gar nichts mehr geklingelt. So schnell vergisst man so eine
Ja.
tollen Dinge. Ne? Heute ist der
Ja.
interessante Side-Fact-Podcast. Ja?
Ja.
Crosby, Duvernay Tardif.
Ja.
Schön. Ja, aber was haben Sie noch gemacht, um die Offensive Line zu verstärken? Weil Sie haben immer noch das Tackle-Problem. Ja, Sie haben Orlando Brown geholt, getradet. Dafür haben Sie auch Ihren First Pick weggegeben. Und mir fällt keiner ein, den Sie dort hätten draften können, so spät, der auch nur ansatzweise Orlando Brown-Level hat und alles richtig gemacht. Ne?
Und auch so sicher auf jeden Fall performt.
Aber das
Also,
Problem
das ist
bei.
ja immer die Frage beim Draft.
Jetzt kann man sich fragen, warum geben die Baltimore Ravens Orlando Brown weg? Ja, weil Orlando Brown für Stanley linker Tackle gespielt hat und das verdammt gut gemacht hat. Aber Stanley den Vertrag schon bekommen hat von den Ravens und vielleicht ja auch noch einen Ticken besser. Also Stanley ist halt richtig gut, ne? Und vielleicht ist er auch einen Ticken besser als Orlando Brown, was aber nicht heißt, dass Orlando Brown schlecht ist, sondern einfach auch mega gut, nur einen Ticken schlechter als einer der Besten der Liga. Und ja, und Right Tackle will er nicht spielen, weil als linker Tackle bekommst du mehr Geld. Ja, und die Chiefs haben ihm den Vertrag angeboten und dann haben die Ravens halt zugesagt. Ne? Und so macht das Ganze auch Sinn. So wird ein Schuh draus und da haben sie jetzt ihren Tackle gefunden in Orlando Brown. Und sie haben auch ihren Center gefunden im Draft, Creed Humphrey von Oklahoma. Alles, was ich so gelesen habe,
Finde
ist
ich ihn
durchweg positiv. Top-10-Talent und es liegt vielleicht ein
Top
bisschen,
Ten
ja, dass Center
an
einfach
den
spät
Verletzungen
gepickt
so.
wird. Ja, genau. Und dass Center
Richtig
jetzt
und
nicht dein Nummer-1-Pick ist. So, ne? Das
richtig. Hat der nicht, ich glaube, Humphrey hat, glaube ich, mit einem Kreuzbandriss ein Spiel noch zu Ende gebracht oder so. Ich bin mir da nicht sicher,
Das sind immer so,
aber
da
das
bin ich mir auch gerade
ist.
nicht sicher, aber das sind so Stories, wo ich mir frage, ist das jetzt total dumm oder bewundernswert?
Ich finde es grundsätzlich als Fan bewundernswert und als Spieler sage ich dir, sag mal, brennst du?
Ja, wofür machst du das?
Also,
Das ist ja ein Spiel. So. Aber
ja.
gut, vielleicht hat
Ja.
ihm das so viel Anerkennung gegeben, dass er jetzt hier steht.
Ja.
Und Glück gehabt, dass es
Ja.
dadurch nicht viel, viel schlimmer wurde und er hier nicht mehr steht. Aber er
Genau,
steht
das
hier.
ist nämlich der Punkt.
Creed Humphrey
Ja.
ist hier als Center, gedraftet worden, out of Oklahoma, und spielt jetzt für die Kansas City Chiefs und macht die O-Line direkt besser, ist dort auch im Starting Lineup auf Center. Und sie haben in der 6. Runde, finde ich spannend, Trey Smith auf Offensive Guard geholt. Der hat eine sehr, sehr, sehr lange Verletzungshistorie. Vom Talentlevel habe ich alles gelesen bis hin zur Runde 2. Ne? Und dass viele sich nur haben abschrecken lassen. Und das ist, wo wenn ich in der 6. Runde? Ich meine, na und, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Scheiß drauf. Du bist schon ein fertiges Team. Ja, ist halt ein 6-Runden-Pick verballert. Genau. So. Egal. Und wenn es funktioniert.
Das muss man, glaube ich, nochmal erklären.
Umso besser.
Also ich finde, richtig, ich finde, so ein fertiges Team wie die Kansas City Chiefs, die können halt im Draft auch mal ein Risiko eingehen, einfach so sagen, ja okay, vielleicht hole ich mir den nächsten Star, aber vielleicht wird es auch nichts, weil du ja schon wenig Needs hast. Wenn du viele Needs hast, dann würde ich immer auf die Picks gehen, die auf jeden Fall sitzen.
Also so, das ist Jacksonville, wir buchstabieren das euch jetzt. Wir buchstabieren euch das jetzt.
Genau.
Dürft Running Backs draften in der ersten Runde, zum Beispiel, wenn ihr ein fertiges Team seid. Dann dürft ihr so eine Spielerei machen. Wenn ihr aber 13 Löcher habt und keine Tiefe, draftet ihr keinen Running Back in der ersten Runde. Ist so, verstanden.
Ist das angekommen?
Ja. Okay. So, nice.
Gut.
Ja, also sie haben auf jeden Fall ihre Offensive Line verstärkt. Verloren haben sie Breland, den Cornerback, das ist ein bisschen problematisch, so, weil jetzt hängt es natürlich, der war eh schon nicht tief, oder beziehungsweise hatten sie keine Tiefe, und er war zwar nur Average, aber war immerhin der Starter, und sie haben Sammy Watkins verloren, auch hier, Wide Receiver Room, es ist jetzt erstmal, man denkt da an Kelce und man denkt da an Tyreek Hill, ja. So.
Ja, genau. Danach kommt halt aber nicht mehr viel.
Was kommt danach? Ne? Wenn wir uns jetzt gehen wir doch gleich mal auf das.
Zu Marcus Robinson.
Genau, gehen wir doch gleich mal auf. Ja, der ist okay. Ich würde eher sagen Nicole Hartman. Das könnte Breakout-Spieler werden. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, Tyreek Hill hatte letztes Jahr 1200 Yards, 15 Touchdowns. Travis Kelce hatte 1400 Yards, 11 Touchdowns. Robinson 466 Yards, 4 Touchdowns. Und Hartman 560, 4 Touchdowns. Das klingt jetzt erstmal viel, aber es ist ja auch Mahomes der QB mit sein, was weiß ich. Ne? Genau. So, und dann kriegt jeder irgendwie auch ein bisschen, kommt das zusammen. Also da ist aber klar, wenn Hill ausfällt, oh je, was dann? Oder Kelce. So, ne? Also Wide Receiver Raum relativ dünn, deswegen tut der Sammy Watkins Verlust weh. Würde ich sagen.
Ich finde, da kommt mein der Pick, der mir richtig gut gefällt, von Clemson, Cornell Powell. Ja. Ich glaube, der wird viel überraschen für einen 5-Runden-Pick.
Ja, Clemson ist auch definitiv eine Receiver-Uni. Also wenn gute Receiver vom College kommen, dann Clemson. Also das ist, denke ich, so der Schwerpunkt an dieser Universität, dass dort krasse Wide Receiver produziert werden. Und ja, aber trotzdem musst du ja auf einen 5-Runden-Pick setzen. Das ist immer tricky.
Das ist gefährlich.
Und wir haben ja schon gesagt, dass das eher gefährlich. So eine Projektgeschichte ist. Und das war's. Ja. Mehr haben sie nicht geholt auf Receiver. Und finde ich ein bisschen problematisch tatsächlich. Und auf Cornerback schaut es ähnlich aus. Breland, da haben sie im Draft, darf ich nichts Falsches sagen, ich überfliege ihn gerade nochmal. Nee, kein geholt. Sie haben keinen geholt. Kein Cornerback geholt. So, das finde ich bisschen problematisch dafür, dass du deinen Starting Cornerback verloren hast. Er hat ja aus irgendeinem Grund gestartet. Er war nur Durchschnitt, aber das haben wir am Anfang schon erklärt, auch so ein bisschen. Es hängt auch ein bisschen mit einem schlechten Pass Rush und einem aggressiven Play Calling zusammen. Er wird dir fehlen. Und da kommen wir jetzt zu meinem Guy to Watch. Und zwar Al-Jarius Sneed. Der muss jetzt performen. Der muss jetzt so ein bisschen performen. Der hat in seiner Rookie-Season 3 Interceptions gefangen und 7 Pässe verhindert. Darauf kann man aufbauen, aber auch hier die Frage, aber ist das jetzt dann schon der, den du starten lassen möchtest und was kommt danach? So, da kommt nichts. Also der Cornerback, die Secondary, die macht mir Sorgen. Das ist etwas deswegen, also Sammy Watkins und Breland als Abgänge finde ich problematischer, als sie erstmal wirken, weil es jetzt nicht die Superstars schlechthin sind. Sammy Watkins ist dem Hype nie gerecht geworden so richtig und Breland ist jetzt vielleicht kein großer Name, aber trotzdem fehlen sie dir jetzt. Dir fehlt die Tiefe.
Ja, genau.
Ein Starter auf DB und dein dritter Receiver. Und das macht es wirklich problematisch. Vielleicht, aber weiß man nicht, setzen sie komplett auf Hartman und Sneed? Who knows? Aber so wie wir es jetzt hier lesen, ist es erstmal ein Problem. So, kommen wir nochmal zurück zum Draft. Einen Pick möchte ich noch erwähnen. Nick Bolton, den Linebacker, den finde ich nämlich richtig stark. So, sie brauchten einen Linebacker. Ja. Und hier haben sie endlich mal ihre Defense auch verbessert. Und ich glaube, dass Nick Bolton starten wird Day One. So,
glaube ich auch.
Das ist einer, den darf man nicht vergessen. Also die ersten zwei Runden mega stark. Erst haben sie zwar nicht gedraftet, aber der Trade war genial. Und mit Nick Bolton haben sie sich dann direkt in der Defense verstärkt. Und Creed Humphrey ist auch ein Home Run gewesen.
Genau,
Und alles, was danach kommt, hat
definitiv.
Potenzial und ist Projekt. Aber da gefallen mir auch ein paar Picks. Aber die drei machen diesen Draft wirklich gut. Also, beziehungsweise der Trade und dann
Ja.
halt Bolton und Humphrey. Die beide in der zweiten, also die zweite Runde ist so das Kernstück dieses
Hm,
Drafts,
genau.
weswegen du ihm schon einfach eine gute Note geben musst. Wenn wir uns jetzt das Line-Up anschauen, Quarterbacks brauche ich nicht zu sagen. Henne ist auch ein guter Backup. Running Backs, ja gut, Clyde Edwards-Helaire hatte eine gute Rookie-Season mit 800 Yards. Ist aber natürlich auch, es ist relativ viel, aber es ist noch einfach in der
Ja,
Mahomes-Offense.
du spielst halt selten gegen volle Boxen,
Genau.
so sozusagen.
Weil
Und ja, und ich finde,
niemand.
ich finde, sie sollten ihn mehr als Receiving Back noch
Genau,
einsetzen.
er hat nämlich
Das hat
nur,
mir so ein bisschen
das
gefehlt.
habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, er hat nämlich nur 297 Receiving Yards. Ja, und ich glaube,
Ja.
dafür dachte ich, haben sie ihn geholt, tatsächlich, weil das ist so ein
Ja, das
Receiving
habe ich auch
Back.
gedacht.
Ja, aber trotzdem, 800 Yards ist gut und ja, die Box ist nicht voll, aber du kriegst natürlich auch weniger Snaps. Ne? Aber die Defense rechnet halt mit dem Pass primär. Oder sogar musst einen abstellen für Mahomes rennt selber. Ne? So ein
Ja.
QB Spy brauchst du am besten noch. Also da hast du natürlich Räume, um zu laufen. Darrell Williams ist ein solider Backup. Und ich finde immer noch, ich hoffe wirklich für McKinnon, dass der nochmal durchstarten kann. Der hat mir in Minnesota mal sehr gut gefallen. Bei den 49ers ist er verletzt, Pech gehabt. Ne? Kann auch gut fangen. Ist auch eher so ein Receiving-Type. Bin ich gespannt. Also ich drücke ihm die Daumen, dass das klappt. Also insgesamt interessanter Room, aber machen wir uns nichts vor, ist auch nicht so wichtig bei den Chiefs, wie gut die Running Backs sind. Ne, da haben wir ganz andere. Außer sie nutzen sie noch als Anspielstation, als im Passing Game.
Genau.
Ne, aber dann werden sie ja irgendwie mehr zum Receiver. Also klassisch Running ist bei den Chiefs jetzt nicht. Es muss funktionieren. Ne, du musst immer so ein paar Yards holen, weil sonst, wenn du nur Pass spielst, dann wird es einfach zu verteidigen. Aber dafür reichen sie. Und dafür ist eine 800 plus Yards Rookie Season auch wirklich sehr, sehr gut. Auf Wide Receiver haben wir darüber gesprochen, ist zu dünn. Tyreek Hill ist natürlich überragend. Travis Kelce 1400 Yards zum Tight End, das ist Next Level Shit mal 1000. Ja.
Ja.
Die beiden sind überragend, aber was, wenn einer ausfällt? Was passiert mit dieser Offense? So, da muss halt einer, ja, da muss
Absteppen.
absteppen. Ich habe gerade das, was sagt man das auf absteppen? Ich habe gerade das deutsche Wort gesucht. Ich wollte nicht
Absteppen,
so
absteppen,
einen Denglisch-Scheiß
absteppen
machen. Egal, ja, da muss jemand absteppen.
Ja.
Vielleicht der Hardman. Ja, und O-Line, erst war ich wirklich entsetzt, so mein Gott, was geht hier ab? Aber inzwischen, jetzt haben sie wieder eine super O-Line und ist kein Problem.
Was vielleicht da interessant ist, vom Spielerischen her, normalerweise unterscheidest du ja in Man-Blocking, also in Big-on-Big und in Zone. Und ich glaube, dass sie jetzt mehr tatsächlich dieses Big-on-Big forcieren, dass halt Tooney und Orlando Brown wirklich ihre physische Präsenz ausnutzen und so Räume fürs Laufen schaffen. Also so wirkt es jedenfalls für mich, weil sie haben früher viel Zone-Blocking gemacht und ja, als
Systembedingt, ne?
Unit sozusagen und genau, systembedingt. Ich glaube, dass sie so ein bisschen das Blockschema ändern werden und damit vielleicht auch die Running Backs vom wirklichen Interior Run ja mehr haben werden. Dass sie vielleicht ein bisschen Last von Mahomes nehmen werden, dass der nicht alles regeln muss. Aber es ist jetzt einfach nur so eine Vermutung, wenn ich mir die Spiele angucke.
Ja,
Also.
ja, möglich, aber wer weiß, ob sie wirklich, warum sollen sie was ändern? So, also, es
Das
funktioniert.
ist halt eine andere
Ja,
Frage,
also warum
so, ne?
sollen sie was ändern?
Aber.
Wenn das Running Game netter Bonus ist, dann toll. Wenn nicht, dann auch
Ja.
egal. So, ne? Ich würde es jetzt nicht forcieren. Ja, aber das werden wir sehen. Bin gespannt. Andy Reid ist auf jeden Fall ein überragender Head Coach und der wird das schon richtig machen. Wenn wir uns die Defense anschauen, ja, 4-3 Defense, die brauchen definitiv mehr Pressure. Da haben sie für mich zu wenig getan über diese Offseason. Die meisten Sacks hat keiner der Ends, sondern der Defensive Tackle, der auch wirklich gut ist, Chris Jones, 7-5-6. Könnte man auch
Das ist einer
überlegen.
der besten,
Ja.
das ist einer der besten Interior Linemen
Ich habe
der
jetzt auch
Liga.
schon öfter mal gelesen, dass man überlegt, den auf End zu packen, aber ich finde, das ist nicht die Lösung.
Ja.
Wenn du einen kranken Tackle hast, ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man Tackle ist, weil man nicht gut genug auf End ist, sondern man ist Tackle, weil man Tackle gut spielt und weil Tackle eine wichtige Position ist. Und wenn du da einen krassen Tackle hast, warum willst du ihn als End benutzen, nur weil deine Ends nicht gut genug sind? Ne, da musst du
Ja,
anders reagieren, da musst du ein End holen.
ja, sie haben ja Frank Clark geholt, der hat
Genau,
halt nicht
Frank,
abgeliefert.
der hat, genau, aber ich meine jetzt
Und
diese.
aber ich, ja, ich glaube
Ach, ist
halt,
es
dass sie
Frank
ein
Lark?
bisschen
Das ist Frank
anfangen.
Lark, stimmt.
Nee, letztes Jahr
Letztes Jahr,
haben sie
doch,
ihn geholt,
letztes
aber der
Jahr.
hat halt,
Der
genau,
hat nicht
den haben sie
performt bei den
aber,
Chiefs.
der, genau. Und ich glaube, ich habe das auch gelesen gehabt und ich glaube, sie werden ihn ein bisschen rumschieben. Also, dass er mal
Ja, gut,
halt
das
mal
wäre
auf
legitim.
Outside
Ja, das wäre
sozusagen.
legitim.
Das finde ich okay, so genau.
Weil Okafor
Also.
hat nur, ist alt, 30 plus und hat 3-6
Ja.
und Clark 6. Ja, das ist zu wenig für die Ends. Ja, vor allem, wenn
Ja,
du Support von den
definitiv.
Blitzern bekommst. Ja.
Genau, also.
Das ist zu wenig, da müssen Sie sich was überlegen. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass Sie da, ich glaube, Sie haben eingedraftet, spät in der vierten Runde. Na gut, naja, gut, Joshua Kindo, vierte Runde, Florida State. Kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Vielleicht bringt er was. Mal schauen. Also ein bisschen was haben Sie dann doch gemacht. Hätte ich mir vielleicht trotzdem ein bisschen mehr gewünscht. Gut, jetzt könnte man sagen, hätten ja Melvin Ingram vielleicht holen können, aber ich glaube, dann wäre das gleiche Problem wie Clark. Dann hätte man jetzt da diesen Veteran und der hätte jetzt auch nicht den Impact gebracht und du brauchst keine jungen Leute dort. Die Erfahrung, die ist da. Ja, also da muss mehr passieren. Linebacker, Rookie Nick Bolton wird sofort starten, denke ich, auch Will. Hitchens und Gay sind solide.
Okay,
Sind okay, als
ja.
oft, dass wir, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, A, Inside Linebacker werden manchmal ein bisschen vergessen, weil sie primär dafür da sind, halt zu tacklen oder zu covern, aber dort nie die Highlights so richtig machen. Im Tackling oder im Pass Rush, ne, nach vorne gehen, da sind es dann eher die Ends, ne, in der Coverage, dann ist es eher der Corner, der das splashy Ding macht oder der Safety und die Linebackers müssen, die müssen halt funktionieren. Das ist ein Stück weit auch eine undankbare Position und deswegen gehen sie immer so ein bisschen unter, wenn man entweder über den krassen Corner oder Safety redet, eher Corner oder den krassen Edge vorne. Ja, aber nichtsdestotrotz sind sie super wichtig und ich glaube, die beiden sind dennoch, auch wenn sie vielleicht nicht so auffallen, maximal solide und ist die Schwachstelle vielleicht auch der Defense. Ich bin gespannt, wie Nick Bolton funktioniert und ich glaube, er wird auch gut funktionieren. Defensive Backs, Cornerbacks sind super dünn. Breland Vec war nur Average, Sneed, potenzieller Breakout-Kandidat, wie gesagt, mein Guy to watch, aber das ist zu dünn. So, und es ist auch auffällig, Pro Football Focus gibt immer die Top 32 auf jeder Position raus vor einer Season und kein Linebacker und kein Cornerback sind in dieser Liste. So, aber dafür zwei Safeties. Ne, nämlich einmal Superstar Tyrann Mathieu, der Honey Badger, der ist auf 11 gerankt als Safety von PFF. 62 Total Tackles, 6 Ins, 9 Pass Deflections, ist immer noch gut, immer noch ein guter Spieler. Und daneben,
Für mich der wichtigste Spieler dieser Defense, also von der ganzen Variabilität her.
Das finde ich auch. Ist auch vielseitig einsetzbar, den kannst du auch gut blitzen lassen. Und daneben Juan Thornhill gefällt mir auch sehr gut. Gut, der war 31 auf der Liste, der hat es gerade noch so reingeschafft, aber nichtsdestotrotz, Safety ist vielleicht
Er ist
sogar,
da.
also ist definitiv stärker als die Cornerback-Position. Da bin ich mal gespannt. Also da hängt viel an Snead. Ja, aber nichtsdestotrotz hat sich hier nichts groß verändert. Offense ist gleich stark geblieben. Es müssen alle fit bleiben, klar, auf dem Receiver-Room, aber selbst bei den Chiefs glaube ich, dann macht halt Hartman 1400 Yards, ist egal. Irgendwer macht bei Mahomes 1400 Yards. Und, ne, also ich glaube tatsächlich, in dieser Offense kannst du jeden reinschmeißen, der funktioniert. Und wir denken jetzt nur, dass die keine Tiefe haben, oder ich zumindest. Defense ist gleich durchschnittlich geblieben. Ich glaube, das kostet ihnen ein, zwei Siege. Deswegen sage ich, die Chiefs gehen mit 14-3 aus der Season raus.
14-3 habe ich tatsächlich auch.
Ja.
14, das ist mein Rekord für die. Ich habe bei den Chiefs immer so ein bisschen, am Anfang immer das Gefühl, so, ja, die nehmen den Gegner vielleicht manchmal auch im ersten Quarter nicht ernst. Dann ziehen sie kurz an und dann lassen sie es im vierten Quarter wieder auslaufen. So, und das kann dich halt ein paar Siege kosten.
Meine These hat sich so ein
Glaube
bisschen erledigt, weil du die jetzt damit natürlich beantwortet hast. Aber dann frage ich anders, könntest du dir vorstellen, auch wenn du es nicht prediktest, dass die Chiefs eine Perfect Season schaffen?
Vorstellen kann ich es mir ja.
Hältst du es auch für wahrscheinlich?
Nein.
Ich auch nicht.
Also, Perfect Season ist ja etwas, das ist
Zu
so
null. Ja.
schwierig zu
Das
machen, zu
haben
null.
nur die Dolphins
Ne?
geschafft.
Also, ja, also, das ist so, so schwer. Also, ich traue es denen zu, ja, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, da ist irgendein Mental Fuck-up, so ein Auswärtsspiel gegen irgendeinen Gegner, gegen den Tabellenletzten. So würde man es im Fußball ausdrücken, was du dann irgendwie verlierst auf einmal, ich weiß nicht, gegen wen sie spielen, dann verlieren sie auf einmal gegen die Jets oder so.
Ja. Irgendeine
Also.
Niederlage ist immer drin. Und
Ja.
ja, und ich glaube, sie werden in der eigenen Division verlieren. Sie werden einmal gegen die Chargers verlieren und sie werden, glaube ich, vielleicht auch einmal gegen die Broncos verlieren. Wobei
Genau, sowas.
bei den Broncos bin ich mir nicht so sicher, da fehlt mir so ein bisschen der QB, der die Secondary auseinandernimmt. Ne,
Ja, aber wenn du. Es
aber
kommt ja Watson.
es kommt ja, aber, ja dann auf jeden Fall. Also, dann verlieren sie mindestens
Ja.
einmal. Also ich glaube, Chargers und Broncos können die schlagen dieses Jahr in der eigenen Division. Ja, okay, also jetzt haben wir schon wieder, es ist doch länger geworden als gedacht. Aber es ist auch eine spannende Division. Und ich würde sagen, wir gehen
Genau.
einfach nochmal ganz kurz durch, was jetzt unser Final Stand ist für diese Division, die AFC West. Und so, ja, ich sage es einfach mal und ich gehe das mal von hinten durch. Also bei mir auf Platz 4, und ich glaube, wir sind uns da auch insgesamt einig, sind die Las Vegas Raiders
Ja.
mit 6-11.
Mit 5 und ich hatte jetzt 5 und 12, ja.
Ja.
Aber das ist ja selbe Richtung
Ist
so.
ja nah beisammen. Auf Platz
Ja.
3 habe ich die Denver Broncos.
Ich auch.
Ich habe sie mit 8-9.
Ich habe sie mit 9 und 8 tatsächlich.
Da haben wir diesen
So.
legendären, den hatten wir schon öfter, diesen Zahlendreher.
Ja.
Dann auf
Ja.
Platz 2 die Los Angeles Chargers. Ich habe sie mit
Genau, die habe ich mit
12-5.
10.
Ach, da,
Ja,
ja.
ich habe sie mit 10-7. Das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied. Und auf Platz 1 die Kansas City Chiefs. Und jetzt dürfen wir es gleichzeitig sagen, weil wir das Gleiche haben. Da haben wir
Ja.
beide 14. 3.
14-3.
Das war eine Verzögerung in der
Ach so.
Tonspur. Das war eigentlich, waren wir
Ja.
synchron.
Natürlich.
Ja, also ich denke, es ist eine
Ja.
Division, die sich vielleicht am stärksten, abgesehen von den Chiefs, am stärksten verändern wird nächstes Jahr.
Ja,
Weil ich einfach letztes Jahr
definitiv.
enttäuscht war von dem Output und dieses Jahr glaube, dass es deutlich besser sein wird.
Ja, definitiv. Allein vom Talentlevel, was da in der Division ist,
Ja.
ist es top. Deswegen, wir können auch jetzt wieder nur Danke sagen, prinzipiell. Hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Immer noch liked uns, kommentiert uns, teilt uns, sagt es euren Freunden und Freundinnen. Ja, ich bedanke mich und übergebe dir das letzte Wort.
Dankeschön, Dankeschön. Ich bin jedes Mal aufs Neue überwältigt und überrascht von diesem letzten Wort. Ja, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf den Kanälen, wie Torben schon gesagt hat. Das würde uns sehr freuen, zusätzlich zu dem sowieso schon wirklich tollen Support. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß hieran und machen das gerne und auch die Sonderfolge hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht dann irgendwann nochmal bei Twitch live sehen. Wir überlegen, ob wir eine Fantasy-Liga machen. Für diesen Podcast. Da kommt aber auch noch mal was auf Social Media. Also lohnt es sich, dort mal reinzuschauen. Wir hätten auf jeden Fall Bock, wenn genug zusammenkommen. Und ja, bleibt uns nichts weiter, als euch dieses Mal tatsächlich schon fast ein schönes Wochenende zu wünschen, weil es ist ja fast soweit. Und macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Dienstag, 22 Uhr auf Twitch oder dann auf jeder Podcast-Plattform oder YouTube. Macht's gut. Ciao.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.